Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass, 19. Spieltag. Und die Freude hätte nur ganz kurz beim neuen Berliner Duo bei Paul Dardai und Arne Friedrich. 1:0 geführt in Frankfurt, am Schluss 1:3 verloren. Das heißt, die Hertha weiter in akuter Abstiegsgefahr. Aber es gibt Hoffnung in der Hauptstadt. Sie wollen einen Weltmeister holen. Sami Khedira seit Samstag in Berlin. Fehlen nur noch Kleinigkeiten und dann soll er die Berliner verstärken. Apropos Transfers, er ist einer der begehrtesten Defensivspieler in ganz Europa. Hat eine Ausstiegsklausel für den Sommer und die Bayern haben ganz offen gesagt, ja, Upamecano, den wollen wir auch gerne haben. Wir sprechen mit seinem Berater, mit Volker Struth, exklusiv. Geht er zu den Bayern, vielleicht nach England oder wohin auch immer. Und dann haben wir natürlich noch den Tabellenletzten. Eine gute Halbzeit gespielt, nämlich die erste. Aber in der zweiten wieder Rückfall in alte Zeiten. Am Schluss wenigstens einen Punkt gerettet. Und deswegen hat der Trainer das auch relativ positiv bewertet. Christian Groß.
Obwohl wir 3 Punkte wollen, ich nehme den Punkt als positiven Punkt mit.
Da fragen wir nochmal gleich nach beim Sportvorstand. Jochen Schneider ist quer durch Deutschland gefahren, um extra heute hier zu sein. Erstmal vielen Dank dafür. Und es ist eine sehr prekäre Situation. Jochen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Was sagst du zur Aussage deines Trainers? Am Ende müsst ihr froh sein mit
dem. Ja, ein Punkt ist besser als keiner, aber wir hätten uns natürlich gestern, insbesondere nach der ersten Halbzeit, 3 gewünscht, das ist klar.
Wollte nicht widersprechen oder nicht ausreden lassen, aber dafür musst du leider 3 Euro zahlen. In der Zwischenzeit stelle ich meine Runde vor. Hier. Unser Chefreporter von Sport1 ist da, Patrick Berger. Patrick, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Der Sportchef von Focus Online, Dirk Adam. Dirk,
Morgen, hallo.
Auch dir ein herzliches Willkommen. Und dann unsere beiden Sport1-Experte. Alfred Draxler ist da. Alfred, hallo. Und ihm gegenüber Stefan Effenberg. Stefan.
Guten Morgen.
Hallo. Auch dir. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wie ihr beiden das zumindest immer gewohnt seid, Erfrischung gibt es natürlich auch schon, wie immer, alkoholfrei. Und die Frau hält zumindest immer Stefan Effenberg den Rücken frei. Nämlich Laura. Hallo, Laura.
Immer, Stefan. Ich bin immer für dich da. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, die Schalker werden uns heute definitiv durch die Sendung begleiten. Immer noch letzter in der Tabelle. Die Situation wird immer schwieriger und gerade die Fans, die suchen ja immer einen Schuldigen. Jochen Schneider, der heute bei uns zu Gast ist, der stellt sich immer den kritischen Fragen. Das kann man schon mal sehr hoch anrechnen. Und wir fragen sie auch zu Hause. Wer hat denn jetzt die Hauptschuld an dieser Misere auf Schalke? Sie können abstimmen unter sport1.de. Da gibt es auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten und da muss man sagen, Jochen Schneider nicht der Hauptverantwortliche, zumindest bei unseren Zuschauern gerade nicht, sondern ist ein anderer gefunden worden, Christian Heidel aktuell, aber da kann sich ja noch einiges tun im Verlauf der Sendung, also gerne abstimmen oder anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer, wir sind gespannt.
Danke Laura, bevor wir natürlich über Schalke reden, erstmal die Meldung des Tages, Sami Khedira, also soll die Berliner Hertha verstärken. Patrick, du bist am nächsten dran, du hast alle Informationen.
Ich habe alle Informationen.
So gut wie alle.
So gut wie alle, ja. Nee, wir haben uns tatsächlich kurz vor der Sendung nochmal umgehört. Hab kurz auch mit Juventus gesprochen, die uns das bestätigt haben, dass man zurzeit in letzten Gesprächen mit Hertha ist. Sami Khedira ist dort vor Ort, macht gerade den Medizincheck und ist jetzt eben noch die Frage, weil im Sommer sein Vertrag ja ausläuft, er bei Juve eben gar keine Chance mehr hat, auch nicht mehr die Spielberechtigung zuletzt sogar für die Liga hatte, ob er jetzt eben ablösefrei wirklich gehen kann oder ob da tatsächlich nochmal ein kleines Geld fließt. Also das sind so letzte Details, die zu klären gelten. Und dann gibt es die Rückkehr von dem Mann, den Jochen Schneider ja auch ganz gut kennt.
Dann erzähl uns ein bisschen was von ihm.
Na, ich kenne ihn als Jugendspieler. Als Jugendspieler beim VfB.
Macht schon so, ne?
Hat eine tolle Entwicklung genommen. Ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Ein Siegertyp. Ganz wunderbare Familie. Bruder Rani spielt ja in Augsburg. Der dritte Bruder Danny ist mittlerweile der Berater von beiden. Ganz wunderbare Familie. 2010 haben wir ihn dann ein Jahr vor Vertragsende zu Real Madrid verkauft. Und ja, ich glaube, mittlerweile hat er 19 Titel gewonnen, spricht für ihn.
Das ist, und jetzt mit Hertha den 20. dann, wolltest du jetzt sagen, ne?
Vielleicht ein DFB-Pokalsieg mit Hertha, das hätte was, ja.
Hat sich Hertha da vor allen Dingen auch Mentalität eingekauft? Du hast ihn ja gerade so beschrieben.
Ja, definitiv. Wie gesagt, unglaublicher Siegertyp und auf dem Platz einer, der dirigiert, der organisiert und klasse Spieler.
Stefan, er hat trotzdem länger Zeit natürlich nicht gespielt. Wie groß ist das Risiko aus deiner Sicht?
Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Der Fitnesszustand ist ja immer ganz entscheidend. Das ist ja auch bei Huntela der Fall. Wie fit ist er wirklich? Um direkt zu helfen, musst du natürlich bei 100% sein. Das ist er mit Sicherheit nicht. Also das heißt im Umkehrschluss, er braucht Spiele. Er braucht Spiele, um seinen Rhythmus zu finden. Also muss man da ein bisschen Geduld haben. Aber ich finde, aufgrund der Persönlichkeit, die er ist, und er ist ja auch ein Führungsspieler in einer zentralen Rolle, kann das sehr wohl funktionieren. Mhm. Aber man muss Geduld haben. Mhm.
Ja, die Berliner suchten einen Mentalitätsspieler und das ist er ohne Zweifel. Die Frage ist eben nur, wirklich gebe ich Stefan recht, was bringt er denn noch? Also ich bin immer skeptisch, wenn jemand, und wenn es auch bei Juventus Turin ist, überhaupt nicht mehr im Kader ist und das monatelang, dann bin ich immer etwas skeptisch. Da fehlt nicht nur die Fitness möglicherweise, sondern auch die Spielpraxis. 33 ist er auch. Also ich bin eher... Sagen wir mal,
du meinst, dann darf man nicht mehr spielen?
Ich würde mich ja freuen, wenn das klappt. Ich bin aber skeptisch.
Nein, vom Typ her, Dick, ist es also schon mal eine große Nummer, finde ich. Ne?
Ich muss sagen, ich habe heute früh ein bisschen geschluckt, weil ich finde, vom Namen her ist natürlich ein oberstes Regal, wenn man jetzt die Vita sieht bei der WM und so weiter. Mit Deutschland 2014 Weltmeister geworden, wo ich ihn auch live verfolgen konnte, ein bisschen auch kennenlernen durfte durch die Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, er ist über den Zenit, finde ich, schon extrem weit drüber. Also ich glaube nicht, dass er sportlich jetzt der Hertha was bringt. Wie gesagt, als Führungsspieler, als Leader, als Alpha-Tier schon, aber rein sportlich, ich will jetzt nicht die Parallele zu Huntelaar ziehen, aber es ist schon eher so, dass das Verhältnis so erstmal schauen, was er noch bringen kann. Ja.
Aber wenn man gestern das Interview gesehen hat von Paul Dardai, der ja danach schreit, Erfahrung ins Team zu holen oder wir brauchen mehr Erfahrung, dann ist er schon der Richtige.
Stefan, das hören wir uns mal an, was Paul Dardai nach dem Spiel gestern in Frankfurt gesagt hat.
Auch eine junge Mannschaft, ja, ich habe mit Jahrstein Erfahrung reingebracht haben und sonst, das ist noch eine vogelwilde Mannschaft und müssen wir das auch manchmal, ja, jetzt die Züge kürzere ziehen, dann manchmal längere ziehen und punkten.
Eine vogelwilde Mannschaft?
Ja, und die
kommt dir auch so vor?
Ja, und die, ja, vogelwild jetzt nicht, aber es ist eine junge Mannschaft, die geführt werden muss und wenn du einen bekommen kannst in einer zentralen Rolle, denn geht es sich auch oft darum, eben verbal Einfluss zu nehmen. Und das erwarte ich in erster Linie von Khedira. Die Fitness wird kommen in den nächsten Wochen.
Aber glaubt ihr, hat gleich die Akzeptanz? Das ist ja immer das Problem, wenn du dann vielleicht nicht auf dem Level bist, wie du gerade sagst.
Also wenn der Trainer ihn haben will und ihm das hundertprozentige Vertrauen auch ausspricht, dann ist er schon unangefochten dann die Führungspersönlichkeit im zentralen Bereich.
Also musst du ihn auch spielen lassen.
Dann ja, logisch. Weise, ne? Ja, klar. Oder? Alles andere macht keinen Sinn.
Auch wenn er jetzt am Anfang vielleicht nicht...
Nein, musst du.
Vielleicht Bombenleistung bringt,
Superleistung bringt. Ich sehe es absolut genauso. Ich meine, der Mann ist Weltmeister, hat einen großen Anteil an dieser ganzen Geschichte, hat bei Juve über 150 Spiele gemacht, ich glaube 8 Titel mit Juve geholt. Also wenn der Mann da nicht irgendwie Akzeptanz bei den Spielern hat und bei den jungen Wilden, wer sonst? Die Frage, klar, ob er sportlich natürlich hilft, nachdem er so lange raus war, sich irgendwie fit gehalten hat, zwar mit der Mannschaft, aber ich glaube, das ist das große Problem bei der Hertha, dass man oder auch die Kaderplaner im Vorfeld natürlich viel, viel Geld in die Hand genommen haben, zweifelsohne talentierte Spieler geholt haben. Das steht völlig außer Frage. Aber diese Achse fehlt einfach. Du hast einen Ibisevic abgegeben, ein Kalou ist gegangen, ja, ein Lustenberger
musste gehen.
Musste gehen, richtig. Ein Grujic, der fehlt, ein Schellbrett. Also das sind alles Spieler und das sieht man jetzt an Paul Dardai. Der ist jemand, der braucht unbedingt eine Achse, der braucht eine Hierarchie und deswegen ist er auch so jemand, der dann sagt, wir stellen den Rune Jahrstein ins Tor anstatt einen Schwolo, weil das eben einer ist, auf den kann ich setzen, der redet viel, der spricht viel, hat eine Akzeptanz und deswegen ist der Transfer, glaube ich, total wichtig, zumindest in der Hinsicht, wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen in die Mannschaft.
Jochen, hattest du mal Kontakt zu ihm?
Wir haben immer wieder Kontakt, ja, und ich weiß...
Wer ist denn auch ein Spieler für euch?
Ich glaube, Sammy kann jede Mannschaft bereichern und er ist seit Ende vergangener Saison verletzungsfrei. Also ich würde...
Gut, das war ein bisschen das Problem.
Ich würde einen Tick weitergehen. Er hat sich nicht fit gehalten bei Juventus. Er hat in der Saison jede Trainingseinheit mitgemacht und die trainieren jetzt nicht auf dem schlechtesten Niveau. Da sind ja noch ein paar gute Mitspieler dabei. Und deswegen, er braucht natürlich die letzte Fitness über die Spiele, das ist klar. Aber die wird er bekommen und deswegen, ich sehe das rundum positiv. Er hat ja...
Also ist kein Rückschritt für ihn?
Also ich will auch noch mal einen Faktor mit reinwerfen.
Auch man hätte ja auch aufhören können.
Ne? Diese Verletzungsanfälligkeit will ich gerne noch mit als Stichwort mit reinwerfen. Ja. Weil er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, lass ihn mal 5 Spiele spielen auf hohem Niveau. Ja? Er ist da aktiv über die komplette Spielzeit. Lass ihn dann mal nach 5 Spielen ausfallen. Schon fällt das Kartenhaus auch wieder zusammen. Also man muss halt im Endeffekt gucken, passen die Puzzleteile zusammen, bleibt er auch fit dann über den Rest der Saison hinaus. Ne?
Hast du an ihn gedacht, Mann? Wir reden wieder von der Mentalität.
Natürlich, aber es ist dann immer die Frage,
nicht machbar.
Was ist machbar und was ist nicht machbar. Und wenn wir nachher auf unseren Verein kommen, dann werden wir das ja vielleicht vertiefen. Was war jetzt machbar, was war im vergangenen Sommer machbar und wenn die Mittel beschränkt sind, sind sie beschränkt. Und deswegen hat Hertha BSC da ganz andere Möglichkeiten. Das haben wir ja letzten Winter gesehen, aber das haben wir diesen Sommer gesehen. Da können wir aktuell nicht mithalten. Mhm. So offen und ehrlich muss man sein.
Alfred, das ist natürlich die Frage, warum es um die Ablöse geht. Ne? Ich meine, Geld ist ja genug da bei der Hertha. Ne?
Bei Hertha?
Ja, Geld ist genug da. Es muss nochmal vernünftig eingesetzt werden. Und da hat man ja seine Zweifel. Oft ist es ja auch so, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist, aber dass ein Verein wie Juventus, wenn er so einen Spieler abgibt, nochmal einen Teil des Gehaltes auch übernimmt, damit sie ihn von der hohen, also mit seinen hohen Kosten von der Liste runterkriegen, übernehmen sie ja oft einen Teil des Gehalts. Ob es in dem Fall ist, weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen.
Aber das werden wir rauskriegen. Juventus ist börsennotiert, das wissen wir.
Die werden das dann schon. Aber das werden sie heute nicht mehr melden müssen, da müssen wir noch ein paar
Tage. Morgen dann.
Ist das gang und gäbe mittlerweile, Jochen?
Was?
Dass dann Gehalt übernommen wird? Also gerade wenn das.
Ich glaube, es sind jetzt eh andere Zeiten im Moment. Wir sehen ja, dass unglaublich viele Leihtransfers über die Bühne gehen, dass die Vereine allesamt inmitten der Pandemie sehr zurückhaltend sind, weil eben die Mittel nicht da sind.
Aber ich gehe nur davon aus, dass im Fall Kolasinac zum Beispiel Arsenal London einen Teil des Gehalts weiterbezahlt.
Ich weiß es nicht. Wir waren keine Partei bei der Vereinbarung Arsenal Kolasinac. Von daher weiß ich es nicht. Ja, ist so.
Ja, aber ich habe gerade Fragezeichen, wie du siehst. Ne?
Ja, also Sie müssen doch wissen, was er bei Arsenal verdient hat und was er bei Ihnen verdient. Und da muss es doch irgendwie eine.
Ich weiß nur, was er bei uns verdient.
Okay. Weißt du denn mehr? Dann?
Nein, aber bitte. Ich glaube schon, dass. Also ich vermute es, weil er bei Arsenal ein relativ hohes Gehalt hat. Jochen Schnatter hat gerade gesagt, bei uns ist nicht viel machbar. Und auch da wird Arsenal sagen: runter von der Lohnliste, wir zahlen die Hälfte dazu. Win-win-Situation für alle.
Was verdient er denn auf Schalke? Das weiß ich
nicht. Keine Ahnung. Herr Schneider ist sicherlich heute so gesprächig, uns das alles zu erzählen.
Mhm. Ja, jetzt mal einen Moment überlegen. Okay. Wir sprechen ja gleich ausführlich dann über Schalke und mit Volker Struth natürlich auch über die Personalie Upamecano. Wir machen eine kurze Pause, gleich ist weiter. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen auf Schalke. Unter dem neuen Coach Christian Groß haben es die Schalke immerhin vermieden, den Uraltrekord von Tasmania Berlin zu brechen. Aber eine echte Trendwende konnte auch der vierte Trainer der Saison bisher nicht bewerkstelligen.
Es gibt sie, diese kleinen Lebenszeichen, diese Lichtblicke und Hoffnungsschimmer. Tor geschossen, Punkt geholt und dabei 45 Minuten lang erstligareifen Fußball gespielt. Doch dann war es plötzlich vorbei mit diesem Hauch von Herrlichkeit. Die Schalker stellten sich hinten rein, gaben keinen einzigen Torschuss mehr ab, kassierten logischerweise den Ausgleich und wirkten wie starr vor Angst. Aufmunterung zwecklos. Immerhin, der Bremer Last-Minute-Siegtreffer zählte wegen Abseits nicht. Aber auch so, schlimm genug das alles. Desaströse Vorstellung nach der Pause. 8 Punkte hat der Tabellenletzte jetzt und der Abstand zum rettenden Ufer beträgt 9 Zähler. Die nächsten 3 Gegner kommen zudem allesamt aus der oberen Tabellenhälfte. Darum mag unser Urteil hart klingen, aber es lautet, diese Schalker haben in der Bundesliga nichts verloren.
Das hört sich nicht gut an, ne?
Nee, definitiv nicht. Aber wenn man auf unser Kalenderjahr 2020 blickt, dann muss man sagen, dann ist es in allen Belangen eindeutig zu wenig. Und deswegen brauchen wir da schleunigst die Trendwende. Das wird das Ziel, das jetzt für viele im Moment unrealistisch erscheint, aber dass wir das noch schaffen werden. Aber
wie glaubst du, kann man die jetzt, muss man sie erzwingen? Ich habe ja schon sehr viel versucht, ne?
Ja, klar, aber ich glaube.
Gibt es noch eine Lösung?
Ja, wir müssen natürlich. Ich glaube, insgesamt sieht man, seit Christian Groß da ist, dass wir uns in einer gewissen Weise stabilisiert haben. Die erste Halbzeit gestern war gut, in der zweiten haben wir es dann nicht mehr geschafft. Bremen hat umgestellt, die haben 3 Wechsel zur Halbzeit vorgenommen. Wir waren dann ein Stück weit zu ängstlich, haben nicht mehr nach vorne verteidigt, sind nicht mehr nachgerückt, konnten überhaupt keinen Druck mehr nach vorne erzeugen. Und dann war das letztendlich zu wenig und irgendwann.
Aber Jochen, liegt das wirklich an dieser Negativserie, dass man dann
ich glaub, das
hängt natürlich, im Kopf hat, so wir führen zwar 1-0.
Das hängt natürlich schon ein Stück weit in den Köpfen auch, dass du Angst hast, jetzt wieder was verlieren zu können, wie gegen Köln, wie schon in Augsburg. Und da müssen wir uns frei machen von. Wir müssen uns auch frei machen von der Tabelle, weil es bringt ja auch nichts, jeden Tag auf die Tabelle zu gucken, sondern wir müssen noch enger zusammenkommen, Geschlossenheit zeigen. Und es ist natürlich auch schwierig, Tag für Tag darüber zu sprechen. Am Ende müssen wir es auf dem Platz zeigen, da muss es besser werden. Und das haben wir gestern leider nur eine Halbzeit geschafft.
Aber du weißt ja, ich zahle auch dafür, die Tabelle lügt nicht, ne?
Ja, natürlich.
Schalke hat doch kein Geld. Das soll es ihm geben, oder was?
Das bezahle ich auch privat.
Alfred.
Nein, natürlich lügt die Tabelle nicht.
Das Torverhältnis spielt auch eine Rolle eventuell. Das hat ja auch mit Abstand am schlechtesten.
Wir haben ja schon am ersten Spieltag mit der hohen Niederlage hier in München. Das ist klar. Und,
wir sehen es nochmal.
Ja, das ist nochmal. Da kommen viele Faktoren sind da zusammengekommen. Unterm Strich bislang eine desaströse Runde, auch eine desaströse Rückrunde der vergangenen Saison. Nichtsdestotrotz, wir können uns ja nicht aufgeben und wir geben uns auch nicht auf. FSV Mainz, die haben 2 Punkte mehr als wir. Ja, fragen Sie in Mainz nach, ob die sich aufgegeben haben.
Ja, aber Herr Schneider, trotzdem kann man das ja nicht immer so tun, als wäre das Schicksal oder als wäre das jetzt Gott gegeben, sondern es sind ja auch, ich sag mal, falsche Entscheidungen getroffen worden. Die Entwicklung war einfach negativ. Ich habe mich gestern sehr gewundert, als der Trainer Groß gesagt hat, das war ein Schritt nach vorne. Das Spiel hätte gestern gewonnen werden müssen. Dann hätte ich gesagt, möglicherweise läuft noch was. Jetzt aber nicht mehr. Dann verstehe ich aber nicht, dass in der zweiten Halbzeit plötzlich ein Signal gegeben wird, dass wir jetzt nach hinten spielen. Also der Torwart kriegt in
der 55. Die Wechsel, die der Trainer gestern vorgenommen hat?
Nein, ich meine jetzt das weiß ich nicht, aber ich meine jetzt die Stimmung in der Mannschaft. Mhm. Werder war in der ersten Halbzeit komplett unterlegen und in der zweiten Halbzeit spielt Schalke plötzlich nach hinten. Der Torwart bekommt in der 55. Minute eine gelbe Karte wegen Zeitspiel. 55.
65.
65, Entschuldigung. Dann wird der Spieler Harit runtergenommen. Der Einzige, der vorne, ich kenne die Probleme von Harit, aber der Einzige, der vorne wenigstens mal, dem man zutraut, dass er mal was Vernünftiges macht. Das war kein Schritt nach vorne. Entweder fehlt die Qualität oder der Trainer hat in der Halbzeit gesagt, wir spielen jetzt rückwärts. Das als Schritt nach vorne zu bezeichnen, noch dazu vor dem Hintergrund, dass Schalke die schlechteste Bilanz hat bei der Laufleistung der Mannschaft. Von allen 18 Clubs. Und die ist unter Trainer Groß noch mal schlechter geworden. Also da stimmt doch irgendwas in der Mannschaft nicht, da stimmt was nicht in der Qualität nicht oder stimmt was nicht in dem, was der Trainer der Mannschaft mitgibt. Es ist doch kein Fortschritt nach vorne, was Sie gerade gesagt haben, wir haben uns stabilisiert. Ich sehe das nicht. Und mir fehlt doch die Fantasie nach dem Spiel, wie Schalke sich noch retten will. Wenn Köln heute Bielefeld schlägt, sind es zur Relegation schon 9 Punkte. Vom rettenden Ufer spricht, glaube ich, überhaupt niemand mehr.
Ja. Aber ich habe auch nicht von Schicksal gesprochen oder dass es Gott gegeben ist, was passiert. Es sind natürlich Fehler passiert und da können wir zurückgehen auf den Sommer. Wir können noch länger zurückgehen. Die sind natürlich passiert. Aber wir müssen uns ja mit der jetzigen Situation befassen. Und was können wir jetzt unter den Möglichkeiten, was können wir tun, damit wir da rauskommen? Und,
aber Jochen, war das vielleicht das falsche Zeichen, was Alfred auch angesprochen hat gestern? Die Wechsel, die der Trainer vorgenommen hat, also Harit rauszunehmen?
Ich habe nach dem Spiel mit
defensiver
ihm, ich habe nach dem Spiel agieren. nicht mit ihm gesprochen, aber wenn du
aber du warst ja da, du siehst das Spiel.
Ja, schon klar. Aber wenn du 1-0 führst, du kannst auch ein Spiel mal ohne Gegentor zu Ende bringen, dann hast du es auch gewonnen. Also natürlich, wenn du dann nach dem Spiel, wenn du den Ausgleich kassiert hast, kannst du natürlich sagen, wir hätten mehr nach vorne spielen müssen. Wir hätten aber auch ein 1-0 über die Runden bringen können. Das haben wir dann gestern leider nicht geschafft. Die Bremer haben Druck gemacht, allzu viele Top-Chancen haben sie trotzdem nicht gehabt. Nochmal, es spielt natürlich ein Stück weit auch die Angst dann mit, wieder den Sieg, den du so halb in den Händen hast,
davon zu gehen. Der Trainer ist auch dafür da, die Angst zu nehmen. Ich kenne seine Halbzeitansprache jetzt selbstverständlich nicht. Aber die Mannschaft führt 1-0, spielt wirklich ordentlich, kommt raus und spielt plötzlich nach hinten und komplett ängstlich. Was ist denn in deiner Kabine passiert? Ich sehe ihn ja nur am Spielfeldrand und da sehe ich ihn nicht leidenschaftlich coachen. Ich weiß nicht, was da intern passiert. Nur das Ergebnis unterm Strich ist einfach unzureichend.
Am Ende ist es ja das Ergebnis. Der eine ist leidenschaftlich. Wenn es nicht läuft, sagt man ja, der macht den Kasper da draußen, der verunsicherte Spieler. Also das ist natürlich leicht, von außen drüber zu sprechen. Ich habe Christian Groß erlebt vor 11 Jahren in einer ähnlichen Situation in Stuttgart. Wir haben vorher über Sami Khedira gesprochen. Ja. Reden Sie mit Sami Khedira über Christian Groß. Also er ist schon in der Lage, die Jungs in der Situation richtig anzupacken, ihnen ein Stück weit den Druck zu nehmen. Aber natürlich ist der Rucksack auch gewaltig, den wir mit uns rumschleppen. Und viele Spieler sind schon länger dabei.
Aber ist bekannt, was Kohfeldt in der Kabine gemacht hat. Das muss so laut gewesen sein, dass es in eurer Kabine auch noch zu hören war. Also ja. Das war bei euch offensichtlich.
Aber es ist ja nicht immer der Trainer. Also wir haben das ja zigfach erlebt. Ja. Schalke hat gestern zwei Gesichter gezeigt. Ja, das erste war wirklich Bundesliga-tauglich, das zweite war zweite Liga, definitiv. Wenn du mit so einem Spiel und der Führung in die Halbzeit gehst, dann muss man sich nicht fragen, was ist da in der Halbzeit passiert oder was für eine Ansprache kam vom Trainer. Sie haben ja ein gutes Spiel gemacht. Dann sind die Spieler in der Verantwortung, sich zu pushen. Und genau das, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben, zu versuchen, zumindest in der zweiten Halbzeit noch mal zu bringen. Aber es liegt ja auch nicht an den drei Einwechslungen von Kohfeldt bei Werder Bremen, dass man sagt, oh, die drei, die haben uns jetzt komplett an die Wand gespielt. Das ist ja auch nicht der Fall. Das ist eine Kopfsache.
Alfred. Aber Stefan, Kopfsache. Wenn ich den einzigen wirklichen Kreativspieler runternehme, ist das schon ein Signal. Du wärst auch nicht vom Platz gegangen, jetzt gesagt, das liegt jetzt an der Mannschaft, die, wie sie jetzt weiterspielt.
Wolltest du sagen, er war ein Kreativspieler?
Ja, gut. Er ist ja nie ausgewechselt worden. Aber
nee, ist ja nicht runtergegangen.
Das stimmt.
Aber
bin nie ausgewechselt worden. Von daher kannst du mich ja gar nicht vergleichen
mit einzigen Kreativspieler runterzunehmen, ist schon ein Signal.
Für das Spiel nach vorne
Für einen Abwehrspieler reinzukommen.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist ein Zeichen. Das war vielleicht das falsche Zeichen. Ich meine, sie sind ja jetzt gestern nicht auseinandergenommen worden. Das war eine schwache zweite Halbzeit, aber also wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, wir fahren nach Bremen und nehmen einen Punkt mit, dann hätte glaube ich, jeder bei Schalke das unterschrieben, hätte gesagt, damit sind wir einverstanden.
Aber ja? Stefan, dieser Punkt bringt dir doch überhaupt gar nichts, oder?
Also gefühlt, so musst du ja denken, wir sind im 19. Spieltag, wir haben noch ein paar vor uns. Ja. Ja? Wir haben noch, wie viel, 15 vor uns. 15, also ist es sehr wohl noch möglich, obwohl ich es nicht glaube, das muss ich dazu sagen.
Ja, weil einfach, wenn wir das letzte Kalenderjahr noch im Kopf haben, ist doch klar, der Trend spricht jetzt im Moment nicht für uns.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und auch so wie die Körpersprache. Also da muss man auch mal drauf achten. Die ist in der ersten Halbzeit wirklich gut, überzeugend. Da hat es nicht gedacht, dass Schalke auf dem letzten Tabellenplatz steht. Aber dann in der zweiten Halbzeit eben diese katastrophale Körpersprache, nicht mehr das Fußballspielen komplett eingestellt. Das kann natürlich nicht sein, wenn ich zur Halbzeit 1-0 führe und 45 Minuten wirklich guten Fußball gezeigt habe. Das kann nicht sein. Und jetzt gehen wir in die Köpfe der Spieler, nicht zum Trainer. Favre war auch keiner, der von den Emotionen gelebt hat. Hitzfeld an der Seitenlinie, auch nicht von den Emotionen. Da sind die Spieler denn in der Verantwortung, Zeichen zu setzen. Und da muss man unter dem Strich sagen, die gibt es nicht bei Schalke. Und darum stehen sie da unten, wo sie stehen.
Ich finde auch, da ist tatsächlich was Richtiges dabei. Also wenn du dieses Spiel gestern nicht gewinnst, nachdem du zur Pause 1-0 führst, wenn du gegen Bielefeld nicht gewinnst, wenn du gegen Köln nicht gewinnst, dann hast du unterm Strich in der ersten Liga eigentlich nichts zu suchen, weil das ist ein Big Point gewesen, das ist ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen. Und ich finde aber auch trotzdem, das ist ein bisschen eine Kritik von Alfred, was dran ist an Christian Groß. Es ist schon ein bisschen einfallslos, finde ich, von außen gesehen. Er hat dieses 4-2-3-1-System mit einer Viererkette, mit einer einzigen Sturmspitze, das er präferiert, das er bisher nur hat spielen lassen. Ich habe den Wechsel über Harit, kann man vielleicht streiten, soll er lieber rausnehmen. Warum bringt er so spät einen William? Warum bringt er so spät einen Hünteler? Das können Sie mir vielleicht gleich beantworten. Wenn das wirklich Soforthilfen sind, dann müssen die, finde ich, auch sofort spielen. Weiß nicht, wie kaputt in Anführungszeichen die wirklich sind. Wäre gleich auch nochmal eine interessante Frage, die Sie gerne beantworten können. Und dann hat man unterm Strich einfach nachdem Bremen, da muss man ja auch sagen, Schalke war so gut, weil Werder ja wirklich, das war ja erschreckend, die haben ja überhaupt gar nichts gemacht.
Ja, aber das wird zu einfach. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, Schalke war so gut, weil Bremen einfach so schlecht war. Also Schalke hat wirklich
das war okay in der ersten Halbzeit, ja.
Deswegen kann man jetzt nicht sagen, weil Bremen so schlecht war. Das ist denn zu billig im
Fußball. Ja, okay, aber dann zumindest in der zweiten Halbzeit, als Kohfeldt dann so ein bisschen umgeschaltet hat von diesem Mittelfeldpressing auf das offensive Angriffspressing, da hast du gar keine Optionen, gar keine Ideen mehr gehabt. Das liegt zum Teil am Trainer, aber natürlich ein bisschen auch in der Mannschaft. Und man hat jetzt Spieler geholt wie ein Kolasinac, man hat einen U-Trainer, man hat Spieler drin, die Mentalität scheinbar haben. Aber warum reißt man dann so ein Ding nicht um?
Ja, es ist uns gestern nicht gelungen. Ich glaube, weil die Jungs natürlich ein bisschen, weil die Angst die Freude am Spielen genommen hat. Sie haben nicht mehr Fußball gespielt wie in der ersten Halbzeit. Wir haben die Bälle wieder viel zu früh verloren. Um auf die Wechsel zurückzukommen, William hat 3 Tage mittrainiert, Glas Jahn hatte...
Wie fit sind die denn, die beiden? Wie weit sind die?
Ja, William sind beide fit, die kommen ja beide aus dem Spielbetrieb.
Eben.
William hat natürlich nicht viel gespielt. Ist im Oktober wieder ins Mannschaftstraining bei Wolfsburg eingestiegen. Klaas Jahn hatte etwas Probleme mit der Wade. Und deswegen ist es auch normal, dass die Jungs jetzt gestern nicht von Anfang an gespielt haben.
Also bisher war es immer so, dass Schalke nach dem 0-1 dann auseinandergebrochen ist. Jetzt haben sie mal 1-0 geführt. Ich hatte gestern die kurze Hoffnung, dass die Trendwende schaffen. Also Stichpunkt Trendwende, da muss ich dem Stefan recht geben. Als Leistungssportler musst du ja den Anspruch haben, auch den Biss, wenn du sagst, du hast eine 1-0-Führung, diese Trendwende endlich mal einzuleiten. Weil wie lange soll das noch dauern, bis Schalke diese Trendwende schafft? Weil das wird der entscheidende Punkt sein, Dreier einzufahren, weil mit einem Punkt selber, sind wir ganz ehrlich, dann nützt nichts. Ne? Also für Schalke ein Punkt ist besser als keiner. Klar, ich zahle auch gerne 3 € nochmal mit ein, aber du brauchst halt unten in dem Tabellenkeller brauchst du halt 3 Punkte, um da ranzukommen erstmal. Ja? Und um diesen Rückenwind aufzubauen, brauchst du eben auch mal so Siege wie in Bremen, wo du sagst, du nimmst halt dieses 1-0 mit, ja? Auch wenn du hinten gut verteidigst oder wie auch immer. Aber dieses Halbgare, ja? Zu sagen, wir spielen auf Zeit oder verteidigen nicht mehr so hoch. Also klar haben die Leute ein bisschen Angst, eure Spieler. Natürlich durch die Serie, wie gesagt, 19 Spiele, 8 Punkte, das ist ja verheerend, ja. Also rein statistisch gesehen ist Schalke eigentlich auch schon weg, ja. Aber ihr braucht halt diesen Hallo-Wach-Effekt und der hätte gestern in Bremen kommen müssen eigentlich.
Ich sag's mal ein bisschen übertrieben. Normalerweise in der zweiten Halbzeit, klar, du musst das Spiel irgendwie gewinnen oder über die Zeit bringen. Und dann habe ich aber in der zweiten Halbzeit 11 gelbe Karten, meinetwegen auch 2 rote, gelb-rote noch dabei, ja. Aber ich gewinne das Spiel. Verstehst du, was ich damit meine? Und das habe ich halt auch nicht gesehen. In den Zweikämpfen halt
zu brav,
nicht nur Zweikämpfe zu führen, sondern wir reden vom Profifußball, wir reden von der Bundesliga, dann dem Gegner auch extrem weh zu tun und das Spiel zu unterbrechen. Und also ich war ein Spieler, der nicht so viel faul gespielt hat, Alfred, du weißt das. Ja, ich war ganz lieb immer auf dem Platz. Nein, das musst du denn auch bringen. Und so musst du dich auch einstellen in der Halbzeit zu sagen, ey, wir haben früher gesagt, wenn du über die Mittellinie kommst, hier macht's richtig Aua. Ja, wenn du hier rüber kommst, dann liegst du. Und stehst nicht mehr auf. Weil sonst kommt mein Freund, der macht dasselbe mit dir. So haben wir doch Fußball gespielt zum Teil noch. Oder nicht? Ja, und das würde ich mir, nein, das würde ich mir wünschen von Mannschaften,
die
Qualität im Spielerischen nicht haben. Dann musst du das aber an den Tag legen.
Nein, du musst es zeigen, dass du das Spiel auch gewinnen willst.
Ja, mit allem, was du hast.
Genau. Und wenn
es geht um dein Geld, um deine Existenz,
manchmal geht's nur
um
deinen Ruf. Manchmal geht es nur kämpferisch.
Und das werde ich verteidigen mit allem, was ich habe.
Ja. So wie schlimm war denn die letzte Minute für dich? Wir zeigen mal die Szene.
Ja, extrem.
Sah es so aus, als wenn ihr extrem, das Spiel noch verlieren würdet,
klar,
hier das
klar.
2-1 für Werder.
Bisschen verwunderlich, dass der Linienrichter die Fahne nicht, also zumindest im Nachgang nicht gehoben hat.
Der ist gleich zur Mittellinie, glaube ich, gegangen.
Ich weiß nicht, ich bin gleich reingegangen, um es am Bildschirm anzugucken.
Um zu gucken, ja, sorry.
Und
also ich habe es im ersten Moment auch nicht gesehen, muss ich dir ehrlich sagen.
Im ersten Moment von der Tribüne aus war es nicht zu erkennen, aber hier ist er jetzt klar.
Ist klar, also, oder?
Brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, ich bin Experte, ich habe es direkt gesehen, ja.
Was? Aber das spricht ja auch wieder für den viel kritisierten Videoassistenten. Ich meine, so eine Szene rechtfertigt seine Anwesenheit total. Schalke hätte sonst verloren, da würden wir jetzt ganz anders reden. Und das ist schon richtig, dass der...
Das darf uns halt auch nicht passieren. Wir haben 10 Sekunden davor Einwurf, wir haben Einwurf, verlieren den Ball. Und fangen dann so ein Gegentor ein. Am Ende Glück, dass wir den Videobeweis haben. Aber es darf
nicht passieren. Erklär mir mal, du hast gesagt, ihr habt Einwurf gehabt. Ne? Warum haue ich den Ball nicht einfach mal Richtung Werder-Tor? Ganz weit weg, andere Hälfte kann ich wieder sortieren.
Absolut.
Sind so Kleinigkeiten, genau, oder?
Die Szenen hatten wir 2, 3, 4 Mal in der zweiten Halbzeit, wo wir den Ball einfach hätten
aber das müssen die Jungs doch hinkriegen können.
Klar, klar. Aber das sind die Köpfe. Und ich glaube, da müssen wir uns frei machen von, dass wir auch einen Modus schalten, dass wir nichts zu verlieren haben. Weil wir sind jetzt hinten dran.
Das ist natürlich schon fast zu spät, ne? Wie gesagt. Ne?
Aber wir haben, also nochmal, ich will auch nicht anfangen. Es sind 15 Spiele, wie viele Punkte? Ich kann das bla 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 nicht hören. Wir müssen die Einstellung auf den Platz bringen, wie in der ersten Halbzeit, und zwar über 90 Minuten. Das muss uns gelingen, sonst... Da gebe ich der Runde recht. Mit der Einstellung, mit dem Auftreten in der zweiten Halbzeit gewinnst du kein Bundesligaspiel.
Okay, dann schauen wir mal auf den Ausgleich und wollen besprechen, was da schiefgelaufen ist.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, den Ausgleich, den gab es in der 77. Spielminute. Die Szene wollen wir uns nochmal anschauen, was da auf Schalker Sicht schiefgelaufen ist. Wir haben ja Mascarell mal gekennzeichnet. Der macht einen Riesenraum auf für die Bremer. Und dann geht es eigentlich auch relativ flott, muss man sagen. Auch, das wird man gleich sehen, wenn der Ball dann wieder rollt, weil halt irgendwie nicht viele Schalker richtig mal Gas geben und mitlaufen. Und dann ist eben das Ding drin, Möwald der Torschütze gewesen und das 1:1 eben kassiert. Ging viel zu einfach, es waren viel zu große Räume auf Schalker Sicht zu sehen, also dann ist der Ball schnell drin.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Also das war jetzt erstmal, ne? Unsere Vorstellung. Stefan, das ist deine Meinung? Wenn du die Szene dir nochmal anguckst, wir zeigen sie nochmal.
Ja, also in dieser Szene, alles entscheidend ist ja dieser Ball, der jetzt tief gespielt wird. Der ist perfekt gespielt von Osako. Jetzt können wir weiter laufen lassen.
Machen wir.
So, dadurch ergibt sich eben diese Torchance und er trifft ihn perfekt, haut ihn in die kurze Ecke. Ich weiß nicht, ob man ihn halten kann, wahrscheinlich. Aber die Räume sind halt offen und bleiben offen. Du musst sie zum Tor hin halt auch schließen. Und dafür brauchst du ein hohes Tempo, dafür brauchst du auch eine gewisse Spielintelligenz. Ja, das war ja verdient. Also Bremen war ja da definitiv am Drücker.
Gut, Schalke hatte keinen Torschuss zweite Halbzeit. Jochen, deine?
Ich glaube, insgesamt haben wir in der zweiten Halbzeit haben wir den Bremern zu viele, wir haben das Spielfeld zu groß gemacht. Wir haben den Bremern zu viele Räume gelassen, insbesondere vor unserer Viererkette. Erste Halbzeit haben wir nach vorne verteidigt. Das war alles sehr, sehr kompakt. Zweite Halbzeit haben wir zu große Abstände gehabt in allen Bereichen. Und dann war es für die Bremer relativ einfach, immer wieder vor unsere Box oder in die Box zu kommen. Und,
aber wie kommt das?
Aber wenn ich zu große Räume lasse, dann kann es ja nur zwei Gründe haben. Entweder ein taktischer Fehler, klare Anweisung.
Oder ich kann nicht mehr.
Abstände heißen immer zwischen 8 und 12 Meter. Die müssen wir halten zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja. Die müssen wir halten, wenn wir das nicht hinkriegen. Oder die Spieler schaffen es einfach nicht, aufgrund ihres Fitnesszustands vielleicht eben über 90 Minuten diese Abstände eng zu halten. Einen anderen Grund gibt es für mich nicht.
Ich würde gerne mal davon weggehen, wer jetzt welchen Fehler bei einem Tor gemacht hat. Weil das ist, glaube ich, nicht mehr das wichtigste Thema bei Schalke. Sondern ich würde auf was anderes gerne mal kommen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Schalke sich noch rettet. Und die zweite Liga muss ja vorbereitet werden. Zumindest muss sie parallel vorbereitet werden. Jetzt, Herr Schneider, ist es aber so, dass Sie selbst gesagt haben, wenn Sie absteigen, sind Sie nicht mehr da. Und Sie würden verstehen, dass Sie nicht mehr da sind. Und der Aufsichtsrat sucht ja auch schon einen Nachfolger oder einen Ersatz, falls Sie absteigen. Wer plant jetzt eigentlich parallel die zweite Liga? Ich meine, Sie sind es ja wahrscheinlich nicht mehr, weil Sie sagen, Sie sind da nicht mehr da. Macht das schon irgendein Schatten? Oder macht das keiner? Man kann doch nicht im Juni anfangen zu sagen, was machen wir denn jetzt?
Also in Summe, Herr Draxler, alles nicht ganz richtig. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Mir wurde die Frage gestellt, bin ich jemand, der an seinem Sessel, an seinem Vertrag lebt? Ich sage, nein, das bin ich nicht. Wenn der Aufsichtsrat auf mich zukommt und sagt, lass es uns beenden, sage ich, dann beenden wir dies, dann beenden wir das einvernehmlich und ich bin keiner, der 1 Euro mitnimmt, für den ich auf Schalke dann nicht gearbeitet habe. Das habe ich gesagt. Das wird jetzt so interpretiert, der ist dann eh weg. Das sind Gespräche, die wir im Aufsichtsrat führen müssen. Und darüber hinaus bin ich mit dem Aufsichtsrat im Moment im Austausch in Bezug auf die Position des Sportdirektors, den wir gemeinsam suchen im Moment, da bin ich dabei. Entgegen der Kickermeldung von vor 3 Wochen rund um das Frankfurt-Spiel, dass das hinter meinem Rücken geschieht, das ist nicht der Fall. Da bin ich mit dabei. Da führen wir die Gespräche und darüber hinaus haben wir natürlich als Vorstand die Verpflichtung, zweigleisig zu planen, zweigleisig in ein Lizenzierungsverfahren zu gehen für die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga. Da geht es um Planzahlen. Auch um einen Plankader, wie der aussehen könnte in beiden Fällen. Da stehen natürlich noch auf verschiedenen Positionen NNs, das ist klar. Und das werden wir jetzt, nachdem das Transferfenster dann morgen Abend schließt, werden wir das die kommenden Tage und Wochen angehen.
Aber es ist ja nicht unbekannt oder zumindest wird darüber gesprochen. Und es scheint auch richtig zu sein, dass der Aufsichtsrat ja schon, ich sage jetzt mal, Entschuldigung, mit Ihrem Nachfolger bereits spricht. Und der ist ja schon im Club. Also da gibt es ja offensichtlich Pläne, Peter Knebel im Falle eines Abstiegs zum Sportvorstand oder Sportdirektor, wie immer dann heißen wird, zu machen. Ab wann wäre denn der Punkt?
Also nochmal, Sie gucken mich jetzt an, Herr Draxler, dann müssen Sie sagen, wo Sie das her haben. Ich weiß es nicht.
Gut. Ja, also du hast zumindest Folgendes gesagt. Hier, pass auf. Also, du hast ja Christian Groß jetzt verpflichtet, ja, logischerweise. Und du hast, da sehen wir es nochmal, ja, das ist klar. Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ich werde aber bis zum Schluss kämpfen. Wenn mir dann einer sagt, dass ich nicht mehr gebraucht werde, werde ich gehen. Kein Problem. So.
Das ist ja ziemlich identisch mit dem, was ich gerade eben gesagt habe.
Das heißt, ja, du verknüpfst aber deine Zukunft dann schon mit Christian Groß, oder?
Ja, aber dieses Jahr ist klar, Herr Schneider, haben Sie doch meine, ich hatte das auch gesehen, das war ja bei den Kollegen von Sky, auf die Frage, wenn das mit Christian Groß nicht funktioniert, dass Sie dann, ja, im Abstieg oder im Falle auch weg wären. Da haben Sie gesagt, aber, ja, das ist doch klar.
Aber eins ist doch klar, wenn, ich mag nicht so gern im Negativen reden, sollte dieser Worst Case eintreten und wir es nicht schaffen, dann ist es doch klar, dass natürlich auch die Mission von Christian Groß beendet ist. Mhm. Und wenn dieser Fall eintritt, dann werde ich natürlich mit dem Aufsichtsrat sprechen und dann werden wir da auch ganz, ganz einvernehmlich eine Lösung finden. Das ist doch auch klar. Also deswegen, wir müssen das jetzt auch nicht aufbauschen und im Übrigen geht es auch nicht um mich, es geht um Schalke 04.
Eben. Aber das ist ja mein Punkt. Ich schaue Sie ja an, weil Sie möglicherweise der Betroffene sind, sondern ich rede über Schalke und Schalke 04 ist jetzt verpflichtet, der Aufsichtsrat ist verpflichtet. Ich weiß nur nicht, ob die Herren die Dringlichkeit einsehen, jetzt schon klare Pläne zu machen, was passiert im Falle eines Abstiegs.
Aber das und kann zu sagen, ich Ihnen sagen, dass der Aufsichtsrat dieser Verpflichtung natürlich nachkommt. Das ist doch klar.
Gut, aber interessant
ist... Deswegen heißt der Aufsichtsrat wahrscheinlich, ne?
Ja, weil er beaufsichtigt und weil er Ratschläge gibt, klar.
Thomas, wenn ich da nochmal fragen darf, interessant wäre es ja trotzdem zu wissen, Sie hatten ja damals im Sommer, als dieser Cut kam und man gemerkt hat, dass es den Bach runtergeht, Stoppbremse, Investitionen und so weiter und so fort, was ja gut ist, Selbstkritik, Einsicht, hat man von einer großen Transparenz gesprochen. Und wenn wir Medien, Reporter, Fans nachfragen, wie sieht es denn jetzt aus, da sind 160.000 Mitglieder, einer der größten Clubs der Welt sogar, die haben Angst, die Leute da draußen. Ich habe mich auch mit der Community ausgetauscht, wo der Verein hingeht und es sind viele, viele Fragezeichen offen. Und mich würde wirklich mal interessieren, welche Verträge sind gültig für die zweite Liga? Wie könnte das Gerüst aussehen? Und ich weiß, Sie sind ein Kämpfer und Sie haben immer noch diesen großen Wunsch oder Ziel, dass man das schafft. Aber irgendwann muss man sich ja vielleicht auch, man soll nicht aufgeben, aber es wäre ja Harakiri, wenn man das einerseits nicht plant und wenn man die Fans nicht auch ein Stück weit mitnimmt. Weil von dieser Transparenz, von der erzählt wurde, habe ich jetzt bisher noch nicht so viel mitbekommen.
Ja, aber Herr Berger, ganz ehrlich, also die Frage wurde mir schon 2-3 Mal gestellt. Das ist albern. Wenn das Wort Transparenz in den Kontext gestellt wird, sagt mal, was in den Verträgen drinsteht, dann sage ich, dann habt ihr das nicht kapiert. Also wenn er das unter Transparenz versteht, ganz ehrlich, dann reden wir unterschiedliche Sprachen.
Aber was ist
also es gibt ja Dinge, was ist denn Transparenz beim Sportclub Freiburg? Da kriegt er nicht mal eine Vertragslaufzeit, wenn die einen Vertrag verlängern.
Sie kommen immer im Sportclub Freiburg,
die haben 25.000 Mitglieder
und Schalke hat 160.000. Die sind einer der größten Vereine der Welt. Unternehmenswert 814 Millionen Euro, 15 wertvollster Club der Welt. Ja. Das können Sie doch nicht mit dem FC Freiburg bei allem Respekt vergleichen.
Weil die Dinge gut machen und Dinge, die andere gut machen, die kann man durchaus auch übernehmen. Und nochmal, es ist gewohnt, dass bei Schalke viel rauskommt über all die Jahre. Chapeau, Bildzeitung, sehr gut gemacht. Ich bin kein Freund davon, weil mir geht es um den Verein. Mir geht es nicht darum, dass ich in der Presse irgendwie gut dastehe oder lieb Kind mache mit dem Herrn Draxler, dass er nett über mich schreibt. Ich mach's nicht. Mir geht es um Schalke 04. Und wenn es Dinge gibt, die Schalke 04 schaden, dann gebe ich die nicht raus.
Das macht dich sympathisch. Das
verstehe ich, ja, was
vielleicht. Du gerade gesagt hast. Lass mich doch eins sagen. Lass uns gleich mal über die Bilanz von Jochen Schneider.
Deswegen, du gut, dass du unterbrichst.
Na, ich wollte jetzt mal gerade, damit du Luft holen kannst, gerade. Ja. Ich wollte dir nur einen Spot gerade anbieten und dann reden wir über deine Bilanz. Ja. So, wir diskutieren natürlich weiter. Unser Gast Jochen Schneider ist jetzt seit knapp 2 Jahren Sportvorstand bei Schalke. Und in dieser Zeit musste er bereits 3 Trainer und einen technischen Direktor feuern. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht hätte, um Königsblau aus der Krise zu führen. Doch wenn man auf die Tabelle schaut, muss man sagen, bisher ohne Erfolg.
Jochen Schneider ist kein Wegducker. Im Gegenteil, der Sportvorstand von Schalke 04 stellt sich grundsätzlich, übernimmt stets Verantwortung selbst für Dinge, die er nicht zu verantworten hat und kämpft weiter. Nicht immer erfolgreich, aber immer unverdrossen. Schneiders Mentalität passt perfekt ins Revier. Doch seine Glücklosigkeit passt leider auch perfekt nach Schalke. Als er 2019 kam, musste er mit einem Schuldenberg zurechtkommen, den andere jahrelang aufgeschichtet hatten. Es schien, als sei mit Schneider zum ersten Mal seit Jahren wieder jemand in der Schalker Führungsriege, der 1 und 1 zusammenzählen konnte. Leider wurde die große Sanierung der Finanzen ständig von Krisen des Tagesgeschäfts gestört. Er muss in seiner ersten Woche den gescheiterten Tedesco feuern. hält dann mit Stevens knapp die Klasse, feuert 2020 zu spät den glücklosen Wagner und verpflichtet den noch glückloseren Baum. Und auch Christian Groß, Schneiders dritter Versuch, scheint nicht das Zeug zum Retter zu haben. Schneiders Trainer funktionieren nicht. Und sein Kader erst recht nicht. An dem haben zugegeben auch andere Leute mitgepfuscht. Michael Reschke von Schneider geholt und von Schneider gefeuert, eine Fehlbesetzung. Überhaupt keine Identifikationsfiguren im Kader und auch keine mehr in der Führung. Clemens Tönnies verlässt den Club nach diversen Skandalen und hinterlässt eine Lücke. Allerdings, Schalke kann sehr gut ohne Tönnies, aber sehr schlecht ohne Tönnies Geld. Und Schalke kann rein sportlich ganz schlecht ohne Punkte. So wenig wie unter Jochen Schneider hatte Königsblau in seiner langen Clubgeschichte noch nie. Wir fragen daher, wie viel Schuld an der Schalker Misere tragen Sie persönlich, Herr Schneider?
Ich kann es nicht in Prozenten ausdrücken, aber natürlich bin ich in der Verantwortung. Das ist doch ganz klar. Ich bin 2019 gekommen. Wir haben am 33. oder 32. Spieltag den Klassenerhalt geschafft und es war klar, dass es einen Umbau des Kaders braucht. Dafür mussten wir erst zum Beispiel Spieler abgeben wie Prel Embolo, wo viele gesagt haben, wie können wir den für in Anführungsstrichen so wenig Geld abgeben. Wir mussten verschiedene Spieler verleihen, um überhaupt mal Kapital freizuschaufeln, um den Kader ein Stück weit umbauen zu können. Und wir wollten, und wir sind in dem Sommer ja auch den Weg gegangen, junge Spieler dazu zu holen. Mit Ozan Kabak, wir haben Raman geholt, wir haben zwei Spieler geliehen. Und Sie können davon ausgehen, es war unsere klare Intention, auch im Sommer 2020, den Kaderumbau so weiter fortzugestalten. Wir hatten die klare Idee, einen John Joe Kenny zu kaufen und weitere Spieler in dem Alterssegment 19 bis 22, 23 zu holen. Die ersten 6, 7 Monate der Saison, die waren mehr als okay. Wir waren an Weihnachten Fünfter, haben Mönchengladbach noch geschlagen. So, was kam dann? Zum einen unglaubliches Verletzungspech. Uns ist zum Teil über Wochen hinweg eine komplette Achse weggebrochen mit 5, 6, 7 Spielern. Das konnten wir nicht kompensieren. Es kam dann die Corona-Phase, der Lockdown. Und da muss man ehrlicherweise sagen, und wir haben das auch aufgearbeitet mit David Wagner und den Athletiktrainern, wir haben das zunächst als unsere Chance gesehen, all die Verletzten wieder zurückzubringen, um vielleicht doch noch diesen Europa-League-Platz zu verteidigen. Weil wir waren, als die Bundesliga in die Corona-Pause ging, Sechster. Und wir wussten, es wird schwierig. Und dann kam die Pause und haben gesagt, das ist unsere Chance. Wir können die Spieler alle wieder zurückbekommen. Wir haben die zurückbekommen auf dem Platz, aber die waren nicht matchfit. Und natürlich haben wir in der Trainingssteuerung Fehler gemacht in dieser Phase. Da sind andere Mannschaften, wenn Sie nur an die Bayern gucken, da sind andere Mannschaften viel, viel besser rausgekommen.
Jochen, ein Vorwurf war so, ja auch, dass du zu lange am David Wagner zum Beispiel festgehalten
hast. Ich bin ja noch in der Chronologie. Und wir haben dann diese 9 Spiele nach dem Restart ganz schlecht gespielt. Ganz schlecht. Wir waren zum Teil, muss man ehrlich sagen, nicht konkurrenzfähig. Und damit begann natürlich die Serie länger und länger zu werden, durch Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Und dann war es einfach so, dass wir Schalke 04, Draxler, das wissen Sie wie ich, ist ein Club. Es gibt Clubs, die wirtschaftlich besser dastehen als Schalke 04 vor Corona. Und Corona hat uns natürlich voll getroffen. Und wir hatten im Sommer überhaupt keine Möglichkeiten. Also als allerletztes wäre es mir eingefallen, Weston McKennie abzugeben, der noch 4 Jahre Vertrag hat, der den Club liebt, der den Club verkörpert, der immer positiv ist. Das wäre mir als allerletztes eingefallen. Aber es waren keine anderen Angebote für Spieler da. Wir mussten Erlöse erzielen. Wir mussten
verkaufen. Mhm.
Und das ist natürlich dann auch kein gutes Zeichen, wenn so ein Junge dann geht. Und natürlich wussten wir, dass wir, so wie der Kader beieinander ist, die ein oder andere Baustelle hatten. Aber uns waren ein Stück weit die Hände gebunden. So, und dann war natürlich die Überlegung mit David Wagner. Und wir haben ja bis in den Januar hinein, das waren ja tolle Spiele in der Arena, die wir gespielt haben. Die Leute sind nach Hause gegangen und haben gesagt, das ist überragend, das ist Schalke. Diese Art von Fußball wollen wir sehen, dieser aktive Fußball. Da passiert was, wir haben die Spiele gewonnen. Und die Überlegung war, wenn wir die Mannschaft wieder beieinander haben, wenn die Mannschaft wieder topfit ist, wenn wir das kompensieren, was wir im März, April falsch gemacht haben, dann kriegen wir das auch wieder zum Laufen. Und natürlich hat dann das 8-0 in München, das hat alles zusammenfallen lassen wie ein Kartenhaus.
Gut, dann
ja, aber das war ja das erste Spiel.
Ja, genau.
Und dann kam Bremen.
Aber wenn alles schon am ersten Spieltag zusammenfällt.
Trotz Reaktion kann ich ja, trotzdem ja, sagen. Ich, also zusammenfallen kann hinten raus was. 25. Spieltag, 20. so in der Ecke.
Aber Stefan, es war natürlich auch so. Ich habe immer gesagt, ich halte zu David Wagner. Es wurde immer geschrieben, Fehler und so weiter. Oh, das wird nicht gut auf Probe. Und der ist für Wagner im Verein, der andere ist dagegen und so weiter. Das war natürlich auch relativ schwierig. Und dann kommt das stand eh alles auf der Probe. Und dann kommt ein 8-0. Und dann spielen wir danach das Spiel Werder Bremen. Da waren wir auch schlecht. Das Heimspiel gegen Werder Bremen waren wir ja, ich glaube, wir verlieren es 1-3. Aber da waren wir ja
unterirdisch.
Noch schlechter. Unterirdisch. Und da war es auch klar, da war es David Wagner uns allen klar, okay, es hat nicht funktioniert. Und natürlich, wenn die Frage kommt, wer hat Schuld, natürlich muss ich diese Entscheidung auf meine
Kappe. Ja, weil du auch gerade sagst, Finanzen. Ne? Also das ist natürlich ein großes Thema, ein großes Problem. Aber wie viele Trainer musst du noch bezahlen im Moment? Wir haben es ja auch gehört. Ist man 3, 4?
Nein.
Na, 2 auf jeden Fall.
Na, Tedesco?
Oder Wagner? Wurde da irgendwas, Abfindung Baum? Aufgelöst?
Tedesco ist und den aktuellen? Ich glaube, Hübsch Stevens ist nicht, aber...
Domenico Tedesco arbeitet, Thomas Helmer, seit geraumer Zeit in Moskau. Ich glaube, die bezahlen den.
Ja.
Hübsch Stevens ist Aufsichtsrat, der darf nicht so dienen. Es sind 2, es ist David Wagner und Manuel Baum, ja.
Aber generell muss man auch mal sagen, ich muss ja Jochen gerade jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil das wäre mir zu einfach, jetzt alles nur auf sie abzuladen, die ganze Schuld. Natürlich haben sie eine Teilschuld, ganz klar. Das heißt, gewisse Entscheidungen waren einfach auch unglücklich. Das ist einfach so im Sport. Das heißt, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Aber man muss ja den Bogen noch ein bisschen größer ziehen. Also ich sehe da verschiedene Punkte. Also A, das Schalke ein Traditionsverein ist, finde ich, immer eine Belastung für Vereine, weil man sich dahinter schön verstecken kann und sagen kann, wir schaffen es ja eh immer. Ja? Wenn man an die Vorkriegszeit denkt, Schalke ist halt der Traditionsverein schon gewesen mit dem Dresdner SC damals. Die gibt es ja seit über 100 Jahren schon. Das heißt, mit tollen Erfolgen. Aber hinter Traditionsvereinen, in dem Namen sich zu verstecken, ist schon mal die eine Gefahr. Dann wurden viele Fehler, finde ich, im Aufsichtsrat gemacht, dass da die Fußballexpertise meines Erachtens auch gefehlt hat, um Entscheidungen besser zu lenken, um vielleicht auch Fehler vorher auszublenden. Und natürlich muss man als dritten Punkt auch nochmal den Namen Christian Heidel mit reinbringen, der ja doch relativ beratungsresistent war. Das heißt, was Sie dann übernommen haben, dieses Amt, ja, von diesem Startpunkt heraus, da eine gute Entwicklung hinzubekommen, die war ja schon relativ gering, also vom Prozentsatz. Ne? Wenn Sie das geschafft hätten, umso besser. Man darf auch nicht vergessen, Sie waren in Stuttgart, haben eine gute Arbeit geleistet, damals mit Freddy Bobic noch. Sie waren in Leipzig Koordinator Global Soccer. Das heißt, Ralf Rangnick hat Sie auch nicht umsonst geholt. Also bloß mal für die Leute, die Sie jetzt nur kritisieren. Ne? Also da ist ja auch eine gewisse Substanz dahinter. Bloß was jetzt in Schalke passiert, ist ein Abwärtskreisel, den du kaum stoppen kannst. Weil schau mal nach Dresden, Kaiserslautern, Stuttgart kommt jetzt, ist wieder zurückgekommen nach einem Jahr. Hamburg ist seit 2018 in der zweiten Liga. Also die Frage an Sie wäre von mir, wo Sie Schalke jetzt in der Zukunft sehen, ob das jetzt so ein Stuttgart-Wirt-Projekt, zu sagen, mit einem teuren Kader gleich wieder aufzusteigen, ob das jetzt so ein Projekt wie in Hamburg, die es zwar auch probieren, aber die kläglich gescheitert sind, die jetzt natürlich vielleicht diese Saison das schaffen, endlich, hoffentlich, für so eine tolle Stadt wie Hamburg, oder halt, ich will nicht den Namen Kaiserslautern in den Mund nehmen, aber das ist natürlich eine Vollkatastrophe, was da abgeht, ja. Dresden zum Beispiel, auch eine Traditionsmannschaft aus dem Osten, ist eine absolute Fahrstuhlmannschaft, muss man leider so sagen, zwischen zweiter und dritter Liga geworden. Also, wo sehen Sie Schalke? Und da auch nochmal zum Alfred zurückzukommen, zu Herrn Draxler die Frage, also jetzt muss doch dringend schon dieses Zweitligagerüst irgendwo im Hinterkopf sein, ja, dass man schon Spieler auf dem Plan hat, die man schon mal so einbindet, wo man schon Vorverträge macht. Das heißt, wenn Sie da blank dastehen würden, was meine große Befürchtung ist, ich glaube, da könnte es mit Schalke noch mehr bergab gehen, als jetzt viele vielleicht schon befürchten.
Darf ich dazu was sagen? Ich wollte ja nur zur Klarstellung noch mal sagen, dass jetzt die zweite Liga geplant werden muss und ich will ja gar nicht abstreiten, dass Sie das machen könnten. Nur es gibt halt nicht das Signal, wenn man sagt, der Heidel macht, wenn man sagt, der Schneider macht das, dann macht er das. Man muss nur irgendwann mal jetzt klar sagen, wo es lang geht. Aber, da gebe ich dir recht, ich glaube, ein Sieg hat viele Väter und eine Niederlage hat noch viel mehr. Und ich sehe auch das Grundproblem dieses Niedergangs in der Ära Christian Heidel. Man muss mal sehen, dass die drei teuersten Transfers der Vereinsgeschichte, Embolo, Bentaleb, Rudi, alle drei Schalke nichts gebracht haben. Das waren unterm Strich 60 Millionen Euro, die mal so durch den Schornstein gegangen sind. Ich nehme an, dass Herr Schneider auch das jetzt wieder klar bestätigen wird. Herr Heidel hat angeblich Verträge gemacht, wo Mittelmaß erstklassig bezahlt wurde. Ich glaube, der Club leidet immer noch und hat sehr gelitten unter komplett überzogenen Gehältern.
Und ich glaube, dass in dieser Phase wirklich der Grundstein für das Problem gelegt worden ist. Dass danach Fehler entstanden sind und das Ganze sich beschleunigt hat, ist richtig. Herr Heidel hat 20 Jahre gegen den Abstieg eingekauft und sollte plötzlich eine Champions-League-Mannschaft aufbauen. Das ist eine andere Sportart. Und ich glaube, das hat er nicht geschafft, da hat er einfach versagt.
Und Schalke hat auch ganz kurz noch...
Lass uns gleich darüber reden. Also wir haben ja noch genug Zeit. Ne? Ja. Wir müssen eine kurze Pause machen, wollen dann gleich auch mit Volker Struth sprechen. Der wartet nämlich schon im Fall Upamecano und überhaupt, wie hat sich der Transfermarkt verändert. Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass und vor der kurzen Unterbrechung. Alfred, du hattest noch eine Frage an Jochen Schneider.
Ja, nochmal auf die Ära Heidel zurückzukommen. Ich glaube, wir haben schon gesprochen, dass die größten Transfers eben Unsummen an Ablösesummen verschlungen haben. Aber wie so oft haben, wir haben es gerade gehört, die Zuschauer und die Fans das beste Gespür. Sie haben ja Heidel als Hauptgrund für den Niedergang ausgemacht. Hinzu kommt auch noch, Herr Schneider, dass ich gehört habe, dass die Verträge, die Heidel abgeschlossen hat, also für den Verein sehr ungünstig sind. Mittelmaß wurde erstklassig bezahlt. Ich weiß, Sie sprechen nicht über Verträge, deswegen frage ich einfach mal, ist vielleicht die Leistung nicht ganz identisch mit den Leistungen? Vielleicht können Sie das wenigstens bestätigen.
Also ich halte es prinzipiell so, und das habe ich vom ersten Tag bis heute an geschafft, dass ich nicht über die Arbeit meines Vorgängers spreche, weil ich finde, das steht mir nicht zu. Außerdem ist er heute nicht hier, wo er dann auch was dazu sagen könnte. Fakt ist, dass wir natürlich in den letzten 5 Jahren ein Stück weit ein Problem haben, Ausgaben und Einnahmen in die notwendige Balance zu bekommen. Dass andere Vereine, was die Entwicklung der Mannschaft anbelangt, Schalke 04 überholt haben, wenn ich an Borussia Mönchengladbach denke, wenn ich an Eintracht Frankfurt denke, ein Stück weit Bayer Leverkusen und dadurch natürlich in den vergangenen 4 Jahren 3-mal das Ziel, sich europäisch zu qualifizieren, verfehlt wurde. Und dann bricht dir natürlich ein Stück weit was auf der Einnahmenseite zusammen. Du hast aber mit den Verträgen der Spieler und mit den Verpflichtungen gegenüber Beratern und abgebenden Vereinen, sprich Transfersummen, natürlich weiterhin die Ausgabenseite auf einigermaßen gleich hohem Niveau. Und diese Disbalance ist ein Stück weit unser Problem. Und das hat uns natürlich dann in Corona extrem hart getroffen, weil ganz sichere Einnahmen wie Zuschauereinnahmen, 62.000 jedes Spiel, das macht bei uns ungefähr eine Summe von 2.
Das hat bei allen so getroffen, ne? Das war ja bei allen so.
Ja, aber wenn Sie natürlich ein Stück weit mehr in der Vergangenheit ins Risiko gegangen sind, beziehungsweise das Verhältnis Ausgaben-Einnahmen in Disbalance geraten ist, dann trifft dich das jetzt natürlich noch viel härter. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, was uns natürlich im Sommer 19, aber auch im Sommer 20 extrem limitiert hat bei unseren Bemühungen, den Kader anders auszubalancieren, jünger zu machen, vielleicht auch ein Stück mehr Tempo, Dynamik reinzubekommen, was du mit jüngeren Spielern hast. Das ist uns leider nicht gelungen. Das war mein Ansinnen, als ich im März 2019 kam. Und da muss man sagen, unterm Strich haben wir dies nicht geschafft. Aber nochmal, ich möchte da nicht, das steht mir nicht zu, ich möchte da nicht auf meinen Vorgänger eingehen, zumal es war auch keine One-Man-Show, sondern auch da war es ein Verein, wo man die Entscheidungen gemeinsam getroffen hat. Und die sind getroffen worden. Wir müssen jetzt mit dem Status quo leben und gucken, dass wir die Zukunft gestalten.
Lass uns kurz die Frage der Woche machen und dann sprechen wir nochmal weiter. Laura, bitte.
Wir wollen nochmal draufschauen, was die Zuschauer denn gesagt haben, wer der Hauptverantwortliche für die Misere auf Schalke ist. Ich habe mich im Netz ein bisschen umgeschaut, da gab es auch einige Reaktionen. Leider müssten für die Misere mehrere Personen in Verantwortung gezogen werden, von Tönnies, Heidel bis hin zu Schneider und Konsorten finde ich jetzt nicht so schön, und Menschen im Hintergrund. Die Fans sind die einzige Konstante, auch in Liga 2. Das ist eine Reaktion, dann möchte ich natürlich auch noch das Voting anschauen. Da hatten wir Sie ja auch gefragt, wer ist denn jetzt hauptverantwortlich aus Ihrer Sicht? Also das ist das Endergebnis geworden. Clemens Tönnies 17%, Jochen Schneider 22%, 28% sagen die Mannschaft und es ist eben dabei geblieben, Christian Heidel führt das Ganze an mit 33% der Stimmen. Sie haben uns auch angerufen, das war Ihre Reaktion darauf.
Abgang von Horst Held, wo Schalke eigentlich immer noch in der Champions League gespielt hat und sehr viel Geld eingenommen hat, war die Blase noch ziemlich groß. Seitdem Heidel das Ruder übernommen hatte, ist die geplatzt.
Jochen Schneider ist eindeutig der Hauptschuldige an der Schalker Misere. Deine Einschätzung im Sommer, vor allem die vielen Verletzten und mangelnde Fitness aufgrund der Corona-Pause hätten das schlechte Abschneiden zu verantworten, hat sich schnell als eklatant falsch erwiesen. Alleine für diese Fehleinschätzung, auch in der Causa Wagner, muss Jochen Schneider seinen Hut nehmen.
Die Totengräber des Vereins, das ist einmal Tönnies, Peters, vor allen Dingen Christian Heidel, der mit der Kohle nur rumgeschmissen hat, Spieler geholt hat, die kannst du in der zweiten Liga nicht gebrauchen. Herrn Schneider trifft da nur eine geringe Schuld.
Ja, sehr unterschiedliche Meinungen, logischerweise, ne? Wie es so ist. Ja, und lass uns mal in die bisschen nach vorne schauen vielleicht auch. Kaderplanung. Oder das Transferfenster ist ja bis morgen noch geöffnet. Ja. Gibt es noch einen vierten,
den du jetzt könnte sein, ich will es nicht ausschließen. Ich kann es aber auch nicht versprechen.
Aber du würdest es gerne machen, ne?
Wir würden gern noch einen Spieler verpflichten. Müssen mal gucken, ob es bis morgen 18 Uhr klappt.
Tommy ist der Name?
Nein, Tommy wird es nicht. Wurde geschrieben. Ich habe heute Morgen auch mit Sven Mislintat vom VfB kommuniziert. Erik Tommy wird nicht zu uns kommen.
Okay, welche Position? Außenbahn ist aber schon gut, ne?
Ja, tendenziell eher offensiv.
Ihr braucht ein bisschen Schnelligkeit, oder? Ja. Kann man das so sagen? Das Tempo fehlt euch
Schnelligkeit, auch? Bisschen Durchsetzungsvermögen, Körperlichkeit. Müssen wir mal gucken, ist natürlich jetzt eng.
Aber nicht Claudio Pizarro oder so, ne?
Traust du Claudio das nicht zu? Also ich bitte dich. Ja? Du kennst den Spruch doch. Nee, den mache ich nicht, dann muss ich gleich bezahlen. Warum hast du eigentlich oder das Geld von Clemens Tönnies nicht angenommen?
Ja, das ist jetzt zu einfach formuliert. Fakt ist, wir haben in der vergangenen Woche...
Das wäre eine gute Frage, schade.
Ja, das war eine sehr gute Frage. Sie trifft es nur nicht ganz. Wir haben in der vergangenen Woche zwei Sponsorenverträge verlängern können mit der Firma Böcklunder und der Firma Stölting. Ein tolles Zeichen, sowohl der beiden Unternehmen als auch für unseren Verein. Auch eine tolle Leistung des Vertriebsteams um Alexander Jobst.
Wie viel gab es da, Jochen?
Transparenz müssen Sie den Herrn Berger fragen. Der kann
mehr als 6 Millionen
verbreiten. Der kann mehr dazu sagen.
Das ist ja auch nicht so viel, ne? In Anführungsstrichen.
Naja, aber wenn man früher bei Bayern München gespielt hat, ist es nicht so viel. Ansonsten ist es verdammt viel Geld,
da vertust du
insbesondere in der heutigen Zeit. Und es ist vor allem ein tolles Zeichen der beiden Unternehmen, dass sie zu Schalke 04 in dieser Krise stehen. Und ich hoffe, dass einige noch folgen werden. Und ich finde, das Zeichen zeigt auch, wir sind in der Krise. Aber Schalke 04 ist immer noch was ganz Besonderes. Und deswegen sollte man dies jetzt auch positiv sehen. Und ich bin froh, dass wir da zu zwei Vertragsabschlüssen gekommen sind.
Aber wenn ich das aufklären darf, Clemens Tönnies hat seinen Sponsorvertrag, der ausgelaufen wäre, jetzt um 3 Jahre verlängert und hat pro Jahr 1 Million, also sind es 3 Millionen bei ihm, die er einfach also jetzt als Sponsor gibt, nachdem man ja vor 3 Wochen...
Aber er wollte doch immer diese
er wollte 12 Millionen geben.
Nee, oder er wollte 11-0 haben im Aufsicht.
Ja, er wollte die Einstimmigkeit, oder? Weil er weiß, dass wenn sie nicht einstimmig ist im Verein, am nächsten Tag gleich wieder der Krieg und die Diskussionen losgehen. Nur da hat Herr Schneider gar nichts mit zu tun. Herr Schneider, der Aufsichtsrat hat das abgelehnt.
Aber die alles entscheidende Frage, was ich vorhin schon sagen wollte, wird wahrscheinlich sein bei Schalke, wie viel fluide Mittel ihr einfach zur Verfügung habt. Weil, wie gesagt, die Verbindlichkeiten sind bekannt, zwischen 240, 280 Millionen Euro, was erstmal viel klingt, ja, ist aber im Gegensatz dann wieder wenig, wenn du Vermögenswerte hast von über 800 Millionen Euro. Das heißt, das Tafelsilber ist ja da. Man darf ja nur nicht dann den Fehler machen, dieses Tafelsilber zu früh zu verscherbeln. Also die Frage wird sein, wie viel liquide Mittel hat Schalke jetzt übrig, A, für die zweite Liga zu planen, im großen Rahmen, im kleinen Rahmen, ja. Geld von Tönnies wird wahrscheinlich immer irgendwie fließen, ja. Dann ist auch eine wichtige Frage, die ich gestern bei Clubhouse, dieser App da, ganz spannend an so einem Schalke-Forum gehört habe, eine Ausgliederung auch zu überdenken, auch mit Tönnies dann, der dann große Anteile kauft, was total abgelehnt wird, wäre auch eine Alternative. Also es gibt ja verschiedenste Optionen, ne? Aber im Moment finde ich die spannendste Frage, was habt ihr an liquiden Mitteln? Ja? McKenny, das Beispiel, war ein gutes Beispiel, um zu sehen, dass das wahrscheinlich nicht vorhanden war, um den zu verkaufen. Ja? Also das wird, glaube ich, der Knackpunkt werden, wie es auch mit Schalke im Endeffekt weitergeht, wie man planen kann und wie sich das alles für die Zukunft gestaltet.
Absolut. Und deswegen müssen wir gucken, wie die Saison ausgeht, in welche Richtung gehen wir, welche Spieler wollen dann bleiben. Wenn wir erste Liga spielen, wenn der Worst Case eintritt, wer wird dann bleiben? Müsstest du, um konjunktiv zu bleiben, natürlich auch eine neue Mannschaft aufbauen, weil Du musst ja dann Spieler holen, die mit dem Verein was erreichen können, was erreichen wollen und die nicht diesen Ballast noch mit sich schleppen. Das haben die Stuttgarter, glaube ich, auch ganz gut gemacht.
Ja.
Das muss man dann sehen. Das ist aber alles hypothetisch.
Aber dann macht es ja Sinn, wahrscheinlich in Zukunft oder ab sofort mehr zu investieren in die Knappenschmiede.
Definitiv. Also das haben wir auch trotz Corona diesen Sommer getan. Wir haben eine fantastische Jugendabteilung mit Peter Knebel an der Spitze. Tolle Leute drin, Matthias Schober, Till Beckmann. Wir haben für mich den besten U19-Trainer Deutschland, wenn nicht Europas, mit Norbert Elgert. Unsere zweite Mannschaft entwickelt Talente. Und deswegen haben wir trotz Corona-Pandemie auch diesen Sommer in die Knappenschmiede investiert. Erstmalig Geld investiert. Und das ist auch für die Zukunft der Plan. Und die Vergangenheit, die letzten 20 Jahre haben es auch gezeigt, welche hervorragende Fußballer aus der Knappenschmiede hervorgingen. Und das ist ein Pfund, mit dem Schalke wuchern kann. Aber die Zeiten haben sich auch geändert. Vor 20 Jahren sind da die Talente mehr oder weniger zugeflogen. Heute musst du drum kämpfen. Da ist auch Geld im Spiel. Das kann man mögen oder nicht, aber das ist so. Wir kommen nachher zu Dayo Upamecano. Volker Struth wartet ja schon in Köln. Ja, für Upamecano hat Salzburg damals auch für einen 16-Jährigen Geld in die Hand genommen. Sonst kriegst du den nicht.
Warum schaffst du mit Schalke noch das Wunder?
Wenn wir am Ende 16er werden, vielleicht sogar 15er. Was soll ich sagen? Wir müssen Spiele gewinnen. Jetzt haben wir es davor, jetzt eine Stunde gehabt davon. Wir müssen Spiele gewinnen.
Was noch ganz wichtig ist, was noch ganz einfach will, ist noch ein Punkt, dass man bei Schalke natürlich auch verdiente Spieler noch viel mehr mit einbauen muss in den Verein. Ich meine, heute war ein Interview in der Bild am Sonntag mit dem Herbert Heiner von Adidas, mit dem Chef, die mit Manuel Neuer sprechen wollen, die Thomas Müller im Verein haben wollen, ja, die das halt umsetzen. Das heißt, dass du einfach eine gewisse DNA auch im Verein wiederfindest, ja, und das nach vorne bringst, weil ich glaube, da hast du einfach noch mehr Herzblut im Verein drin. Und das müsste auch ein ganz wichtiger Punkt für Schalke sein. Ich weiß nicht, Hans Sapai ist jetzt einer, der sich für den Aufsichtsrat mit bewirbt. Ich habe ihn gestern versucht anzurufen, er ist leider nicht rangegangen, wollte es nochmal bestätigt haben. Aber ich habe es ja, glaube ich, von Ihnen heute erfahren, heute noch im Vorgespräch, dass er dann wahrscheinlich mit dem Gespräch,
wie gesagt, Schalke muss eine Sache machen,
einfach verdiente Spieler damit einbauen, dieses Konstrukt, weil dann hast du auch eine ganz andere Stabilität. Und noch ein allerletzter Punkt von mir, es dürfen auch nicht alle Leute durcheinander quatschen. Ja? Man hat es ja gesehen bei Vereinen jetzt wie bei Bayern, wo du eine klare Stringenität hast, oder damals Energie Cottbus. Ja? Ja. Cottbus war in den 90er Jahren nichts, ja? In der DDR, Nullverein. Dann hat Starbach, Krein und Geier, die haben das zu dritt bestimmt, da hat keiner reingequatscht. Die haben einfach gemacht, ja. Und bei Schalke, wenn ich heute schon wieder höre, dass Namen rumschwirren, von denen sie noch nichts gehört haben oder von Theorien und Thesen, das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ja. Es muss wasserdicht werden, ja.
Du hast eben auch Clubhouse erwähnt, ne? 20 Uhr heute Abend, ne?
Ja.
Hans Sapai und meine Wenigkeit unter anderem. Also ich werde ihn fragen. Gut, dass du mir den Hinweis gibst.
Gerne.
So, jetzt nach Köln zu Volker Struth. Volker, hallo erstmal und vielen Dank, dass du so lange gewartet hast schon auf uns. Hörst du uns?
Ja, hallo, grüß euch.
Du hast ja auch den einen oder anderen Spieler auf Schalke. Was erzählen die Jungs denn so über die Situation? Wie verzweifelt sind die denn?
Ja, erst nochmal, ich weiß nicht, ob man mich eben gehört hat. Tag in die Runde. Ich habe das ein bisschen verfolgt, jetzt sehr emotional bei euch. Ja, wir vertreten ein paar Spieler auf Schalke und die sind natürlich auch alle, ja, ich sag mit den Nerven fast am Ende und wissen auch nicht mehr weiter. Also es ist eine Situation, die auch den Spielern sehr nahe geht.
Wie kannst du da helfen in dieser Situation oder deine Agentur in dem Fall?
Wir können da nicht helfen. Also wir können immer wieder nur, und das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass die Spieler sich dann jeden Tag bei mir oder bei einem meiner Mitarbeiter melden. Das ist... Es kommt vor, diese Gespräche finden statt, aber das müssen schon die Verantwortlichen vor Ort machen. Also da sind wir auch nicht nah genug dran. Ja? Also das wäre übertrieben, wenn man die Farben des Beraters jetzt da...
Gut, ich glaube, wir machen mal eine kurze Unterbrechung, versuchen die Leitung wieder aufzubauen, ne, wie sie es gehört. Wollen natürlich gleich wissen, was ist vor allen Dingen mit Upamecano. Also Volker, ich hoffe, du hörst uns gleich wieder und wir hören dich. Vorher nochmal die Chance wieder auf 100.000 Euro. Tschüss. Weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass und Laura übernimmt mal kurz Thema
Transfers. Ne?
Transferausgaben, genau. Ja. Also inwieweit hat Corona da vielleicht etwas verändert? Wir wollen mal zwei Saisons gegeneinander überstellen, um dann zu sehen, wie die Zahlen aussehen. Also in der Saison 2019-2020 waren die Transferausgaben, hier sehen wir es, bei 938 Millionen. In dieser Saison 2020-2021 bislang zumindest 360 Millionen. Wie gesagt, das Transferfenster ist ja noch geöffnet bis morgen Abend 18 Uhr. Also da könnte noch das ein oder andere Millionchen draufkommen. Aber trotzdem schon ein großer Unterschied. Die Top-Transfers können wir uns auch anschauen. Hernandez war halt 2019 Top-Transfer mit 80 Millionen. Im vergangenen Sommer Sané mit 45 Millionen der Top-Transfer gewesen. Also vielleicht heißt das ja für die Zukunft, dass nicht mehr ganz so viel ausgegeben wird. Vielleicht heißt es aber auch nur, dass es jetzt während Corona so ist und danach alles wieder in Wahnsinnssummen ausartet. Also man weiß nicht genau, wie die Folgen wirklich sind von Corona auf dem Transfermarkt.
Tja, der Premier League ist das völlig egal. So, jetzt versuchen wir nochmal. Volker Struth hört uns jetzt zumindest telefonisch, Volker, oder? Volker? Hallo? Okay, dann frage ich doch Jochen erstmal, was hat sich denn alles verändert auf dem Transfermarkt durch Corona? Fast alles?
Ja, ich meine, die nackten Zahlen sprechen ja für sich. Die Vereine agieren sehr zurückhaltend, weil sie nicht wissen, wie lange die Pandemie anhalten wird, wie lange wir auf Einnahmen verzichten müssen.
Was glaubst du denn, wie lange das noch gehen kann? Wir hoffen es natürlich alle nicht.
Oder? Wir hoffen alle. Ich habe auf der Fahrt hierher, ich weiß, ich glaube, der Bundesgesundheitsminister war es, der gesagt hat, er denkt, dass wir heute in einem Jahr das Gröbste überstanden haben. Und dann werden wir sehen müssen, ob wir mit Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer in den Stadien begrüßen dürfen oder nicht. Das müssen wir sehen. Aber am Ende führen diese ausbleibenden Einnahmen dazu, dass die Vereine sich extrem zurückhalten auf dem Transfermarkt verhalten, ist ja klar.
Aber grundsätzlich seid ihr erstmal alle froh, dass überhaupt gespielt werden darf, richtig?
Absolut. Wir wussten jetzt damals im März, April, wussten wir überhaupt nicht, genau, wann wir überhaupt wieder spielen können. Ich kann mich an die letzte Präsenz-Generalversammlung der DFL in Frankfurt erinnern. Wir wussten nicht, ob wir die Saison zu Ende bringen. Und Christian Seifert hat damals gesagt, wenn wir nicht wieder in den Spielbetrieb kommen und wir die Saison 19/20 nicht zu Ende bringen können, dann gibt es auch wenig Gründe, ob wir im Herbst die Saison 2021, wann wir die beginnen können. Und da hat die DFL einen überragenden Job gemacht. Aber auch die 36 Vereine, die sich extrem diszipliniert verhalten haben. Und das war das große Glück für viele Vereine. Wir wurden ja damals gerügt, weil wir gesagt haben, es wurde einmal das Wort existenzbedrohend in den Mund genommen. Auch da muss man den Kontext erkennen. Das war in dem Kontext, wir kommen nicht zurück in den Spielbetrieb. Weil das hat ja zur Folge, dass auch die Fernseheinnahmen ausbleiben. Und dann wäre diese Situation nicht nur für Schalke 04, sondern für sehr, sehr viele Profifußballvereine, nicht nur in Deutschland, auch weltweit existenzbedrohend geworden, weil die Spielerverträge laufen ja weiter. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir dann Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnten.
So, alle guten Dinge sind ja drei, deswegen versuchen wir nochmal Volker Struth jetzt zu erreichen. Volker, hörst du uns wieder?
Ja, ich höre euch die ganze Zeit, Thomas.
Ach so, das ist natürlich, wir die haben dich leider nicht gehört, sagen wir es nur so an der Stelle. Wir haben gerade darüber gesprochen, was hat Corona denn alles verändert aus deiner Sicht?
Ja, was wird Corona noch verändern, würde ich mal sagen. Also es hat eine ganze Menge verändert. Und wir haben mit dem morgigen Tag eine kleine Transferperiode hinter uns gebracht, in der sehr wenig passiert ist. Und ich glaube auch, dass Richtung Sommer im Verhältnis zu den anderen Jahren sehr wenig passieren wird.
Du hast sogar die Befürchtung, dass es viele Spieler im Sommer auch hart treffen könnte.
Ja, man muss das unterscheiden. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Topspieler, der immer wieder seinen Markt finden wird und Begehrlichkeiten weckt. Aber es gibt natürlich auch die Masse an Spielern, die am Ende der Tage froh sein können, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen. Also ich mache mir große Sorgen um so manchen Spieler, dessen Vertrag Richtung Sommer ausläuft.
Haben sich die Machtverhältnisse aus deiner Sicht auch verschoben durch Corona?
Inwiefern?
Ja, zwischen Spieler, Berater und den Vereinen?
Nein, also im Moment, glaube ich, sitzen wir irgendwo alle im selben Boot und versuchen die Situation zu meistern. Ich Wir haben, meine, grüß dich Jochen, ich leide da gerade ein bisschen mit dir. Wir haben trotzdem die gleichen konstruktiven Gespräche, die wir auch vor Corona hatten, nur dass man andere Inhalte hat, aber das hat mit Macht überhaupt nichts zu tun.
Gehaltsverzicht ist ja.
Also Volker ist ja am Verhandlungstisch ein harter Knochen, das muss man wirklich sagen, aber er war einer der Ersten, der auch beim Thema Gehaltsverzicht direkt gesagt hat, da sind wir dabei, da sind unsere Spieler dabei, weil er, wie gerade eben gesagt, erkennt, dass wir alle in einem Boot sitzen und es um die Zukunft des Profifußballs geht. Und deswegen hoffen wir, dass wir irgendwann mal wieder in ein normales Leben mit Zuschauern in den Stadien zurückkehren können. Und bis dahin sind wir alle angehalten, die Situation so anzunehmen und ständig zu justieren, dass wir die Vereine da wirtschaftlich vernünftig durch diese Krise führen.
Volker, wir wissen alle nicht, wie lange es dauert. Glaubst du denn, wenn es vorbei ist, also die Corona-Pandemie, dass dann alles wieder so wird, wie es vorher war?
Ja, mit Sicherheit nicht am ersten Tag, aber ich glaube, mittelfristig werden wir glaube schon wieder dahin zurückfinden, wo wir waren. Ich bin der Meinung, dass die Menschen, wenn das mal irgendwann wieder dürfen, in die Stadien strömen werden. Zu Hause sitzen wir jetzt lang genug und werden das wohl auch noch eine Weile tun müssen. Wie die Wirtschaft und die Sponsoren darauf reagieren. Ich freue mich natürlich, wenn ich sowas höre, dass da gerade zwei Unternehmen bei Schalke 04 einsteigen. Ich weiß nicht, was es für neue Investorengruppen oder für neue Branchen gibt, die vielleicht in den Fußball strömen. Es gibt ja in Corona nicht nur Unternehmen, die dadurch Nachteile erfahren, sondern es gibt ja auch Wirtschaftszweige, die dadurch Vorteile genießen. Ob die dann in den Fußball drücken, das wird man alles sehen. Das kann man heute nicht sagen. Ich weiß nur, dass es jetzt kurzfristig erstmal alles ein bisschen schwieriger wird und man kann nur hoffen, dass man mit Beginn der neuen Saison dann irgendwann im August oder September wieder Menschen in die Stadien kriegt, weil ansonsten, wie schon gesagt, mache ich mir ganz große Sorgen.
Du hast gerade gesagt, der Transfermarkt ist relativ ruhig. Glaubst du schon eine Veränderung im Sommer, die wir dann feststellen können?
Die habe ich ja gerade gesagt, definitiv. Nicht glaube ich, ich weiß das. Also viele Transfers, die dann im Sommer stattfinden, die werden ja deutlich vorher kommuniziert. Also ich habe im Oktober, November schon gesagt, dass wir Richtung Winter nicht viel passiert und so kann man das jetzt auch schon ein bisschen Richtung Sommer fühlen. Ja, also die großen Transfers, die werden jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Monaten kommuniziert. Man glaubt dann immer, wenn im Juli irgendwo ein Spieler bekannt gegeben wird, dass das gerade 3 Tage vorher besprochen wurde. Sowas dauert Monate und genau diese Gespräche finden jetzt statt. Und man kann so eine gewisse Tendenz spüren. Die Vereine sind unsicher, die haben überhaupt keine Planungssicherheit. Das haben sie auch sonst in den Jahren schwer, aber da geht es dann darum, welche Tabellenplätze werden erreicht. Werde ich international spielen oder nicht? Halte ich die Liga oder nicht? Und jetzt kommt aber noch dieses ganze finanzielle Paket dazu. Und kein Mensch weiß heute am 31. Januar, was in 6 Monaten ist. Und das spürt man gerade.
Einer deiner interessantesten Spieler ist natürlich Upamecano, das haben wir schon angesprochen. Ihr habt mit den Bayern gesprochen. Woran hakt es noch?
Also das ist ja viel berichtet worden in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Also wenn Bayern München in der Situation, in der man da ist, soweit ich weiß, verlässt Alaba den Verein, Boateng läuft aus. Niklas Süle, übrigens auch ein Spieler von uns, hat im Sommer nur noch 1 Jahr Vertrag. Martinez wird den Verein wahrscheinlich verlassen, weil der Vertrag ausläuft. Also dass sich Bayern München mit diesem Spieler beschäftigt, das wäre schlimm, wenn sie es nicht tun. Hinzu kommt, das ist nicht nur ein Top-Spieler, ein sehr junger Spieler, sondern es ist auch noch ein Spieler mit einer festen Ausstiegsklausel. Also hier liegen die Fakten auf dem Tisch und das ist normal, dass sich dann einige Clubs damit beschäftigen. Und ja, auch Bayern München ist damit uns im Gespräch.
Was müssen die Bayern auf den Tisch legen im Sommer?
Damit das ist ja auch bekannt, ne? Das ist ja gerade gesagt, dass der Spieler eine festgeschriebene Ausstiegsklausel hat. Und kann man ja sagen, stand ja auch schon in den Medien von 42,5 Millionen Euro. Was natürlich in Corona-Zeiten auch eine Wahnsinnssumme ist, ja. Also wäre ich vor einem Jahr noch, oder besser gesagt im Sommer 2019, Ich glaube, da hat Bayern München einen Spieler verpflichtet auf der Position, der deutlich teurer war. War das noch was anderes? Aber die Verhältnisse auch in den Ablösesummen haben sich geändert. Und ich glaube, dass sich da auch der ein oder andere Verein im Sommer, wenn sie dann Spieler verkaufen möchten, von den Marktwerten, wie sie da kommuniziert werden, verabschieden können oder müssen.
Was spricht denn dagegen bei Upamecano, dass er, ich meine, er hat ja noch den Vertrag bis 2023, dass er bei Leipzig bleibt für seine persönliche Entwicklung? Weil er sagt ja auch immer, unter Nagelsmann, von ihm profitiere ich, habe ich mich weiterentwickelt, habe den nächsten Sprung gemacht. Was spricht denn dagegen?
Der Spieler hat grundsätzlich für sich entschieden. Wir haben ja letztes Jahr im Sommer schon die Diskussion gehabt, deswegen wurde der Vertrag in Leipzig ja nochmal ein Jahr verlängert. Man hat den Vertrag verlängert, hat mit dem Club eine feste Ausstiegsklausel verhandelt, eben weil der Spieler für sich beschlossen hat, ich möchte dann jetzt mal irgendwann den nächsten Schritt machen. Und der steht jetzt sehr wahrscheinlich im Sommer an. Aber noch ist nichts Endgültiges entschieden. Und wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Aber die Tendenz, dass der Spieler im Sommer den Verein verlässt, ist sehr hoch. Und er hat für sich halt entschieden, er will den nächsten Schritt machen. Ja, er war selber lange genug Profi und also weiß
den,
ja, wie es ist.
Also den ersten großen Schritt hat er ja nun mal mit Leipzig gemacht, also auch mit der Champions League. Deswegen ist ja auch sein Marktwert so explodiert, das muss man dazu sagen, weil er da wirklich herausragende Leistung gebracht hat. Wir nehmen mal Niklas Süle, als er zu Bayern München gegangen ist. Also er stagniert ja eher in der Entwicklung, als dass er sich bei Bayern München weiterentwickelt. Ist das vergleichbar?
Ja, ich finde, dass Niklas Süle nach dem Wechsel zu Bayern München erstmal eben nicht stagniert hat, sondern super performt hat. Also er wurde da für mich ein absoluter Leistungsträger, hat auch jeder gesagt, als er von Hoffenheim dahin gewechselt ist, ja, da spielt ein Boateng, da spielt ein Hummels, aber ich habe Niklas Süle öfter in der Startelf gesehen als die anderen beiden Herren und jetzt hat der Spieler sich zum zweiten Mal schwer verletzt und man muss auch mal sagen, dass er nach der Verletzung in einem Champions-League-Finale stand, auf dem Platz und man wurde hat den Titel geholt und ist erstaunlich gut zurückgekommen und dass er jetzt mal ein Loch hat, man darf nicht vergessen, der Spieler hatte auch Corona, war 10 Tage in Quarantäne, ist danach zur Nationalmannschaft 10 Tage und ist danach vielleicht in ein kleines Loch gefallen, hat trotzdem auch gute Spiele gemacht. In Bayern München ist der Wettbewerb sehr hoch, Jerome ist zur alter Stärke zurück, David Alaba spielt eine Riesensaison, also es ist halt so, dass ein Top-Club wie Bayern München nicht nur 2 gute Innenverteidiger hat, sondern 3, 4, 5. Und davon verlieren sie einige. Und dass sie sich nochmal jetzt mit einem Innenverteidiger beschäftigen, der auf dem Markt ist, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, ist absolut normal.
Herr Struth, ich weiß nicht, ob Sie mich sehen, Alfred Draxler hier. Ich habe eine grundsätzliche Frage. Uli Hoeneß hat vor ein paar Tagen gesagt, dass er gerne sehen würde, dass Spieler mit am Verhandlungstisch sitzen, was ja heute gar nicht mehr passiert. Er hat erzählt, dass er seine Verträge selbst ausgehandelt hat und er hat wörtlich gesagt, dass er glaubt, dass Spielerberater auch sehr auf ihren eigenen Vorteil achten und manchmal weniger auf den der Spieler. Jetzt ist Uli Hoeneß ja nicht irgendwer. Deswegen die konkrete Frage, wofür braucht man sie und was würden Sie Uli Hoeneß antworten darauf?
Ich würde Herrn Hoeneß darauf antworten, dass er glücklich darüber sein soll, dass seine Spieler sich auf ihren Job konzentrieren, nämlich aufs Fußballspielen. Und ein Spieler kann in der heutigen Zeit nicht einschätzen, ob das, was man ihm da erzählt, wirklich marktgerecht, zeitgerecht oder leistungsgerecht ist. Wo soll der Spieler diese Informationen her haben? Und ich kann das immer wieder verstehen, dass Vereine ganz gerne den Spieler oder den Spieler mit seinem Angehörigen da sitzen haben, weil genau die Informationen, die man für so eine Verhandlung braucht, eben nicht vorhanden sind. Deswegen ist diese Berufsgruppe, in der ich mich befinde, vor vielen, vielen Jahren entstanden. Muss ja mal die andere Seite der Medaille betrachten. Warum gibt es uns? Ja, weil irgendwann in den 70er, 80er Jahren Spieler in die Kabine kamen und davon erzählt haben, dass sie auf einmal das 10-fache von dem verdient haben, was die Masse da verdient. So sind wir doch entstanden. Und es gibt auch heute noch, dass Vereine, wenn sie es können, ihren Vorteil herausziehen, wenn dann mal kein Berater oder kein guter Berater oder kein informierter Berater am Tisch sitzt. Also einen Spieler in der heutigen Zeit mit am Tisch zu setzen oder alleine am Tisch zu setzen, das ist nicht real, das ist schwierig.
Volker, das heißt, du nimmst oder ihr nehmt auch keinen Spieler mit, wenn ich die richtig verstehe, oder?
natürlich, wenn der Spieler das möchte, nehmen wir ihn mit. Und oft, das weiß man doch auch, sind Angehörige vom Spieler auch noch mit am Tisch. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wir mit unserem Spieler transparent darüber sprechen, was wir da verhandeln. Und im Übrigen sind die Spieler auch verpflichtet, seit einiger Zeit alles das zu unterschreiben, was dann auch nachher uns zugute kommt. Also um es auf den Punkt zu bringen, Provisionsvereinbarungen werden heute von Spielern unterschrieben. Und es ist auch gut so, dass die Spieler sich diese Provisionsvereinbarung gut durchlesen. Also alles offen, alles transparent.
Volker, nochmal zurück zu Upamecano. Was spricht denn für die Bayern? Das hast du, glaube ich, schon angedeutet. Natürlich, dass der eine oder andere Innenverteidiger vielleicht auch nächste Saison nicht mehr da ist. Aber was würde denn für einen internationalen Club sprechen?
Also bei Upamecano kommen, lassen wir doch mal ehrlich sein, aktuell zwei Ligen in Betracht. Das ist entweder die Bundesliga und da ist es Bayern München. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt sich Hasan Salihamidžić momentan wirklich Mühe und hat auch, ich sag mal, die richtige Temperatur gefunden in den Gesprächen. Da ist gar nicht so viel Druck drin. Da ist aber natürlich auch ganz klar unterstrichen worden, dass man sich sehr für diesen Spieler interessiert. Ansonsten kommt nur die englische Liga in Frage. In Spanien, das weiß man ja auch, die Clubs, die da in Frage kommen, sind momentan finanziell gar nicht in der Lage, so ein Paket zu stemmen. Da geht es ja nicht nur um die Ablösesumme, sondern so ein Spieler, der verdient dann natürlich auch entsprechend. Und so ein Vertrag läuft nicht ein Jahr, sondern der läuft 4 oder 5 Jahre. Und dementsprechend kommen nur diese zwei Ligen in Betracht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass es aus der Premier League zwei Interessenten gibt. Und wie gesagt, man wird da in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen, damit das dann auch, ich weiß ja, wie es läuft, ich bin da selber jetzt über 14 Jahre dabei, das wird ja jetzt nicht aufhören, bevor der Spieler jetzt sich irgendwann mitteilt, ich habe mich entschieden. Und deswegen ist anzuraten, dass man das zeitnah entscheidet und dann auch verkündet.
Das heißt, Liverpool ist der eine, wer ist der andere?
Habe ich ja nicht gesagt, dass es Liverpool ist. Es sind zwei Top-Clubs aus England und auch die konnte man ja schon nachlesen.
Gut, dann werden wir es noch machen. Was passiert denn, wenn Upamecano zu den Bayern geht? Was passiert mit Niklas Süle? Ein Jahr noch Vertrag?
Auch das, wird ja jetzt in den Medien kolportiert. Wir waren am Donnerstag, glaube ich, in München. Ja, es stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht ging es ja auch gar nicht um Dayo Upamecano oder nur um Dayo Upamecano. Vielleicht ging es ja auch um Niklas Süle. Also das wird man sehen. Aber ich habe es ja eben gesagt, in der Regel hat ein Top-Club 4 Innenverteidiger. Und wenn die 4 Herren, von denen ich eben gesprochen habe, gehen, dann sind es aktuell 3. Mit Niklas Süle, Hernandez und gut, Pavard. Gibt noch einen jungen Spieler hinten dran. Ich kann Ihnen heute nicht sagen oder mit Sicherheit auch nicht in den nächsten Tagen, was im Sommer mit Niklas Süle passiert. Das wird man sehen.
Volker, dann sagen wir danke, dass wir Upamecano auch nächstes Jahr in der Bundesliga noch sehen dürfen. Und natürlich auch für dich alles Gute, für die Zeit, für das Warten. Hoffentlich bis bald. Hallo, bleib gesund.
Ja, euch auch. Schönen Sonntag noch. Bitte.
So, und wo wir gerade bei den Bayern sind, dann müssen wir gleich noch mal über Coco Tolisso reden. Der hat gedacht, so ein Tattoo sieht doch immer gut aus. Also das müssen wir gleich besprechen. Wir machen nur einen Spot, dann geht's weiter. Und schon geht's weiter hier wieder am Check 24 Doppelpass. Und ich muss zu Laura rübergeben, die kennt sich mit sowas besser aus als ich.
Mit Tattoos? Ich habe keins. Ich würde es auch, glaube ich, nicht machen. Wenn ich die Nadel schon sehe, da hört es bei mir auf. Aber Kommissar Tolisso, der hat gedacht, ach ja, so ein Tattoo geht immer. Hat er schon ein paar auf den Unterarm, hat er sich jetzt auch tätowieren lassen. Eben zu Corona-Zeiten, eigentlich ja die Tattoo-Studios geschlossen. Und dann haben beide auch keine Maske an, muss man auch dazu sagen. Immerhin, das kann man ihm zugutehalten, guckt er Fußball, vielleicht ist es eine Spielanalyse, ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aufreger. Und Hasan Salihamidžić hat sich dazu auch natürlich geäußert, wurde darauf angesprochen, weil das eben zu Corona-Zeiten natürlich nicht geht, keine gute Vorbildfunktion ist. Das ist natürlich ärgerlich, was Coco gemacht hat. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat es verstanden und weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Er wird eine Geldstrafe bekommen, die wir wohltätigen Zwecken spenden werden. Das also Hasan Salihamidžić. Er hat sich aber selbst auch schon zu Wort geäußert, Tolisso. Auch das wollen wir natürlich zeigen via Twitter. Auf diesem Wege möchte ich mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich gegen die Vorgaben des Vereins und der DFL verstoßen und damit besonders unsere Fans und den FC Bayern enttäuscht habe. Ob er das jetzt selber geschrieben hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber immerhin kam die Entschuldigung und nochmal gesagt, also zu Corona-Zeiten bitte nicht tätowieren lassen, auch nicht als Fußballprofi. Das ist definitiv keine gute Vorbildfunktion. Kleiner Aufreger gewesen.
Wie ist eure Einschätzung dazu, Patrick?
Wir haben ja einen Tätowierten hier, glaube ich, ne? Der kann ja gar gleich was dazu sagen. Aber nee, ich finde das, ich finde es Wahnsinn. Also,
wen meinst du denn?
Ich glaube Stefan, ne? Oder? Als einziger würde ich fast behaupten, ne?
Keine Ahnung, was du da runter hast.
Na, ich habe da runter nichts. So, wenn ich sehe, ich sehe halt nur immer bei dir her.
Ich habe runter nichts. Da muss ich auch Stefan zur Seite springen, genau wie früher. Also ich habe auch eins. So. Also ja, von okay. Daher sind wir schon zu zweit. So.
Gut, alles klar.
Weiter? Nee, was bei dir? Okay, gut. Okay, ja. Aber das geklärt.
Nee, genau. Aber grundsätzlich, was das angeht, ich kann die Jungs, was das angeht, nicht verstehen. Da steht so viel auf dem Spiel. Der Fußball, weil wir sind alle, glaube ich, glücklich und zufrieden, dass das so umgesetzt wurde mit dem DFL-Hygienekonzept und dass man spielen darf. Und ich finde, sowas ja, gefährdet alles und nimmt den Fußball, der, ich will nicht sagen, so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal da in Anspruch nimmt. Aber wir können, glaube ich, froh und glücklich sein, dass wir alle Fußball gucken und spielen dürfen. Matteo Cunha bei Hertha kam ja auch mit zwei neuen Tattoos auf dem Oberschenkel zurück. Mbolo fällt irgendwo in Essen auf einer Party rum. Ich weiß nicht, warum man sich da nicht irgendwie...
Es sind die Ausnahmen. Ne?
Klar sind es die Ausnahmen, sagen, absolut. Aber
das müssen wir es trotzdem nicht gutheißen, muss man ehrlich sagen. Wie geht man als Verein denn damit um, Jochen?
Ich glaube, die Bayern haben das.
Du kannst ja nicht alle Spieler kontrollieren.
Nein, die Bayern haben das gut gemacht. Das ist das, was du machen musst. Das sind junge Menschen, der hat einen Fehler gemacht. Ja. Der darf ihm nicht passieren, das wissen wir alle. Aber wir haben in jungen Jahren auch Fehler gemacht. Nochmal. Der Unterschied ist, heute ist alles gläsern, es ist alles transparent, es wird alles direkt gepostet. Das ist das Leben heutzutage, das ist bitter für die Jungs. Er weiß es, dass er den Fehler nicht machen darf, aber wir müssen es jetzt, nochmal, ich will es nicht gutheißen, wir müssen es jetzt aber auch nicht größer machen, als es ist. Er hat sich entschuldigt, die Bayern haben alles gesagt. Und ich glaube, damit kann man das Ganze auch...
Ich finde nicht, dass die Bayern das gut gemacht haben. Da scheint es ja irgendwo in der Gehirnwindung nicht ganz zu passen.
Wo nicht zu passen?
In der Gehirnwindung bei ihm. Es ist ja schon zwischen zwei Spielen problematisch.
Das ist schon hart, was du da
sagst. Ja, das sage ich. Also, es ist ja zwischen zwei Spielen schon problematisch, sich tätowieren zu lassen. Weiß man ja. Dann das noch ohne Maske.
Es war verletzt, glaube ich, ne? Oder war
angeschlagen? Muskelverletzung.
Ja, trotzdem, aber es geht ja.
Es soll keine Entschuldigung sein.
Moment. Bei Embolo ist ja der gleiche Fall. Dann sagt aber Hasan Salihamidžić, er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Wenn er das vorher nicht wusste, ich bitte euch, also das ist wirklich das Allerletzte. Und wenn Bayern München eine Geldstrafe ausspricht, dann ist hier wirklich mal die Transparenz gefragt. Wie hoch ist die denn? Denn wenn es, ich sag mal, 100.000 Euro sind, dann ist das weniger, als er einmal im Monat oder in zwei Wochen verdient. Hier wäre eine Transparenz wirklich vonnöten. Denn ein solches Verhalten gefährdet das gesamte Hygienekonzept der DFL, worüber die Bundesliga komplett froh ist und das wird gefährdet dadurch. Und deswegen sage ich das. Das muss doch wirklich, das ist dumm und das ist viel zu schwach. Ich sage, es ist doof.
Sie haben gesagt, es tut weh auf jeden Fall.
Da kannst du jetzt natürlich wann überlegen. Wann tut es denn weh? Bei Embolo ist es
also nicht 100. Nicht beim Tätowierer meine ich jetzt, sondern
die Gehälter. Aber doch die Gehälter. Willst du die ins Gefängnis schicken?
Nein. Nein.
Ja, die haben Fehler gemacht. Und du hast es doch gesagt. Auch er ist jung und hat einen Fehler gemacht. Ja. Ihr wollt die immer ans Kreuz nageln.
Nein.
Ich verstehe es nicht.
Ja, doch, nein.
Es wird eine empfindliche Geldstrafe geben.
Was ist denn empfindlich? Ich sage doch nur, da muss eine Transparenz her. Wenn es 50.000 Euro sind, ist es nicht mal eine Woche.
Das wird mit Sicherheit hoch und empfindlich sein.
Warum sagt man es denn
dann? Damit ist doch dann auch gut. Das darf nicht passieren. Darüber brauchen wir uns nicht aufregen. Aber hier immer alle ans Kreuz zu laden.
Aber Stefan,
vor zwei Wochen oder letzte Woche sitzen wir hier mit Embolo.
Stefan, das ist aber eine andere Dimension. Er hat keinen Fehler gemacht, indem er bei irgendwas, ich sag mal, zu spät gekommen ist oder zu. Er gefährdet die gesamte Bundesliga damit. Irgendwann steht ein
Politiker. Oder zwei.
Ja, Embolo ja auch. Und wenn das so weit. Wir hatten den Fall bei Berlin. Irgendwann steht ein Politiker auf und sagt: Warum hat die Bundesliga eigentlich diese Vorteile? Warum spielen die eigentlich noch? Und damit wird doch das ganze Hygienekonzept...
Weil sich grundsätzlich
das ganze alle daran halten.
Und du kannst nicht alle über einen Kamm scheren.
Ja,
wobei... Wenn wir über Politik wollen wir schon mal gar nicht reden.
Stefan, es gibt doch genug andere Partys, die teilweise stattfinden und so weiter. Also hat jetzt nicht immer was mit Profifußball zu tun.
Ja, aber wenn ich jetzt da hingehe und sage,
ein oder andere ist
auch nicht Abstand vernünftig. Und ohne Maske, die sind ja getestet und getestet worden.
Der Tätowierer getestet ist, wissen wir.
Ja, mit Sicherheit.
Ja?
Mit Sicherheit, sage ich dir. Da habe ich eine Info. Das ist
aber
so.
Das Hygienekonzept sieht ja dann vor, dass er aus dem Trainingsbetrieb jetzt erstmal ausscheidet, bis er wieder zweimal negativ getestet ist. Das war ein kapitaler Fehler von dem Jungen. Da braucht man nicht
drüber sprechen. Und Sie sind jung.
Das wird sanktioniert. Das sollte nicht passieren. Das sollte in der Zukunft keinem Spieler mehr passieren. Das darf nicht passieren. Da sind wir uns alle einig.
Machen wir uns ehrlich, wie gesagt, dass es da schwarze Schafe gibt, ist ja auch klar. Ich meine, dass die Fußballer jetzt alle irgendwie Engel sind, ist auch Quatsch. Also, dass sowas passiert, muss man natürlich auch mit einrechnen. Was ich sagen muss, ist natürlich, dass er eine absolute Vorbildrolle hat. Das heißt, die muss ihm auch bewusst sein. Ob er wie viel Gehirnwindung er jetzt hat oder nicht, noch eine Sache ganz kurz. Ja. Das ist eine andere Frage. Ne? Wie gesagt, die Prozentzahl, dass es passiert, das ist einfach auch
so. Aber man darf nicht immer hingeben und sagen, Fußballer, die haben diese Vorbildfunktion.
Doch, haben sie aber. Aufgrund der besonderen Rolle.
Warte mal. Ja? Weil man unterschreibt einen Vertrag zum Teil mit 16, 17 oder mit 18. Du kannst doch nicht sagen, du hast hier einen Vertrag unterschrieben, du bist Fußballer. Damit, mit deinen 18 Jahren, hast du ab sofort eine hundertprozentige Vorbildfunktion. Die müssen doch erst mal reifen und lernen.
Ja, aber Tolisso ist auch
und Fehler machen, mehr, oder? Und Fehler machen. Ja. Fehler gehören dazu, um draus zu lernen, logischerweise.
Aber das hat in meinen Augen ein bisschen was mit der Bubble zu tun, Fußball, weil es doch eine eigene Bubble ist.
Und aber man kann doch nicht hingehen und sagen, du bist Fußballprofi mit 18, du hast jetzt die Vorbildfunktion für Millionen von Menschen
in Deutschland. Aber ich erwarte schon von einem Fußballer,
das kann man nicht erwarten, 18 ist,
mit Tolisso, dass er schon gewisse Sachen reflektiert. Ja. Und wie gesagt, wenn es um so wichtige Sachen, wie es Alfred richtig gesagt hat, um ein Gesamtkonzept geht, was vielleicht auch dann zu Fall gebracht wird, das ist natürlich dann schon auch, erwarte ich von jedem Fußballer, das zu reflektieren. Ja. Natürlich wirst du so ein Tolisso haben, immer wieder, wo sowas passiert. Das kannst du einfach auch gar nicht ausschließen. Ja?
Aber du
von
wirst doch bei jungen Menschen
die Kamera ausmacht,
doch eher oder einen Fehler akzeptieren. Weil man sagt, er muss noch lernen. Das ist doch selbstverständlich. Du kannst nicht immer allgemein sagen, Fußballer haben eine Vorbildfunktion.
Stefan,
du musst unterscheiden zwischen einem Fußballer, der 18 ist, und einer, der 4, 5 oder 36
ist. Nochmal, Stefan, ich rede nicht über hier. 18. Exakt. Wie alt ist Tolisso? 23, 24? Nein,
ich meine im Allgemeinen. Fußballer haben eine Vorbildfunktion.
Aber Stefan, wir leben ja das Konzept zu 100%. Wir weisen die Spieler regelmäßig immer wieder darauf hin, was müsst ihr beachten. Das ist ja nicht, dass wir das einmal am Anfang vorgestellt haben, sondern regelmäßig. Wir leben das Konzept zu 100%. Wir leben das jetzt ungefähr seit knapp einem Jahr. Und tun das ganz hervorragend. Alle Vereine sehr diszipliniert, konsequent, dass das nicht ausbleibt, dass mal ein Fehler passiert. So, und dann wird es jetzt sanktioniert. Alle wissen auch, sowas darf nicht passieren. Blöd ist, dass das jetzt innerhalb von 2, 3 Tagen zweimal passiert ist.
Und dass dann natürlich auch gepostet wird.
Ja, das Doofe ist ja, dass der Tätowierer
das kommt. Das kommt noch dazu.
Der Tätowierer hat das ja gepostet.
Aber das sensibilisiert natürlich auch allen, es darf nicht passieren. Es ist jetzt passiert, es wird sanktioniert, der Junge wird daraus lernen.
Ja, aber selbst mit Maske wäre es ja nicht ungefährlich. Du kannst ja eine Entzündung bekommen, wenn du sagst.
Aber Stefan, aber jung zu sein und Fehler machen zu dürfen, darf aber auch kein Freibrief sein. Und es geht ja nicht darum, dass er auf der Autobahn mal zu schnell gefahren ist mit irgendeinem Maserati oder was die Jungs heute fahren. Es gibt viele Stimmen in der Politik, die wirklich fordern, die sich fragen, warum spielt die Bundesliga eigentlich als einzige große Profiliga in Deutschland? Ja. Warum ist das so? Das Ganze ist nicht stabil. Ja, okay. Und wenn dann solche Dinge passieren...
Es wird Handball gespielt, es wird Basketball gespielt.
Aber nicht so wie ihr.
Und die Politik fragen, warum wir so wenig Impfstoff haben.
Ja, das ist, klar.
Also erstmal weg vom Fußball.
Da hast du auch recht.
Da habe ich schon recht. Gell?
Ich will ja nur sagen, es darf kein Freibrief sein.
Das machen wir nächsten Sonntag dann.
Und er gefährdet wirklich ein ganzes Konstrukt, wofür die DFL und die ganze Liga, die Clubs wirklich hart und erfolgreich gearbeitet haben. Das muss man anders bewerten. Und weil es ein solches Politikum ist, finde ich auch, und das ist ja mein Punkt, sollte eine solche Strafe auch mal transparent genannt werden. Man will wissen, was hat der FC Bayern da, hat Gladbach glaube ich auch gemacht. Oder?
Gladbach hat's
gemacht. Frage kann der Jörg Althoff ja noch dem Bayern stellen. Dann wissen wir die morgen, können wir die nachlesen.
Ansonsten
wissen doch alle, kapitaler Fehler darf nicht passieren, wird nicht mehr passieren. So, und der Junge wird daraus lernen.
Ich finde, es ist ein sehr gutes Schlusswort zu dem Thema. Jochen, wir machen natürlich gleich noch ein bisschen weiter. Dann kümmern wir uns um die Hertha aus Berlin. Also Pal Dardai ist wieder auf der Bank. Arne Friedrich ist jetzt der neue Michael Preetz und Semih Khedira soll die Mannschaft verstärken. Das ist alles gleich bei uns. Sie können nochmal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich und viel Glück.
So, weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Und wir können bestätigen, Sami Khedira ist auf jeden Fall in Berlin. Es gibt noch Kleinigkeiten zu regeln. Auch der medizinische Check steht wohl noch bevor. Aber es sieht alles danach aus, als wenn er dann für die Hertha spielen wird. Und damit sind wir bei den Berlinern. Vor genau einer Woche wurde in der Führungsebene von Hertha kräftig durchgeräumt. Cheftrainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz wurden gleichzeitig gefeuert. Ersetzt wurden die beiden mit guten alten Bekannten aus den eigenen Reihen. Pal Dardai sitzt wieder auf der Bank und Arne Friedrich macht den neuen Preetz. Für die einen sind das überzeugende Personalien, für die anderen bestenfalls Notnägel. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Fast hätten die Notnägel gleich so richtig gut eingeschlagen. Und wenn es nicht die Eintracht gewesen wäre, die zurzeit alles gewinnt, hätte der Einstand glänzend sein können. Aber Dardai hat es ohnehin kommen sehen, dass die Aufgabe mit dieser Truppe schwierig wird.
Bei der Profiabteilung, da gibt es Stress, ja, immer.
So schaut's aus. Den meisten Stress hat sich die Hertha selbst gemacht. Vor 1,5 Jahren hat Michael Preetz Pal Dardai als Cheftrainer ausgetauscht, weil er der Meinung war, die Hertha bräuchte einen neuen Impuls. So war es auch. Doch der neue Impuls wäre wohl schon damals auf der Managerposition dringender gewesen. So schaut's aus. Neue Impulse brachte 2019 das Geld von Investor Windhorst und die Verpflichtung von Jürgen Klinsmann. Der Traum vom Big City Club hatte jetzt ein großes Gesicht mit echter Strahlkraft.
Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb,
sondern Viertel. Nach einem knappen Vierteljahr war der blonde Engel schon wieder weg, nicht ohne vorher eine kleine Expertise zu hinterlassen. Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Das hätte man durchaus als leise Kritik an Michael Preetz werten können. Sie wurde von den Hertha-Bossen überhört, genau wie alle anderen Kritikpunkte von Klinsmann. Dessen Abgang via Facebook war zwar peinlich, inhaltlich lag der Lächler aber ziemlich richtig. So schaut's aus. Auch Bruno Labbadia, sozusagen die letzte Patrone von Michael Preetz, scheiterte beim Versuch, die alte Dame wieder flott zu machen. Aus einem Trabi konnte auch der schöne Bruno einfach keinen Ferrari zaubern.
Da sind so viele Köche an diesem Brei gewesen und er ist der Letzte gewesen, der in diese dreckige Küche kam.
Deshalb musste jetzt nicht nur der Koch, sondern auch der langjährige Wirt gehen. Und weil die Performance des alten Wirts Preetz nur beim Geldausgeben Big City war, wird der ehemalige Performance-Manager Friedrich jetzt neuer Big City-Wirt. So schaut's aus. Und Pal Dardai, der neue Big City-Koch, muss jetzt also die dreckige Küche aufräumen, und zwar blitzblank. Angeblich braucht er 25 Punkte in der Rückrunde. In Frankfurt gab's schon mal keinen. Heißt für Dardai, entweder er holt mit dieser Würstchentruppe einen Stern oder das Restaurant zur fröhlichen Hertha bekommt nächste Saison schon wieder einen neuen Küchenchef. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Stefan, diese Klausel für Pal Dardai, wenn es die dann gibt, ist es gut oder ist es eher eine Schwächung für ihn als Trainer?
Ja, ich sehe es eigentlich positiv. Und ich habe mich ja auch letzte Woche schon für ihn ganz klar ausgesprochen, dass das alles Sinn macht. Weil du musst ja jetzt den Umbau auch vorantreiben und da ist er hauptverantwortlich. Also du kannst jetzt nicht sagen, du machst bis zum Sommer und danach bist du weg, sondern es macht total Sinn zu sagen, wir fangen jetzt an, die Mannschaft schon fürs nächste Jahr aufzubauen und dementsprechend auch langfristig mit Pal Dardai zu arbeiten. Das macht Sinn für mich.
Aber es ist schon einfach ein ganz schönes Brett, ne? 25 Punkte zu holen?
Ja.
Oder holen aber, zu müssen. Entschuldige bitte.
Aber ich finde ja, dass ich finde das auch sehr positiv, gebe ich Stefan recht. Das ist ja so eine Art, was man ja, glaube ich, auch positiv sehen muss. So eine Art, ich sag mal, leistungsbezogener Vertrag.
Genau.
Entweder er schafft es, weil wir sehen ja manchmal, bezahlt man viel zu lange Trainer, die schon lange weg sind. Also entweder er schafft es, dann bleibt er, oder er schafft es nicht, dann nicht. Also das ist, ich finde das sehr fair und ich glaube von beiden Seiten auch gewollt, denke ich mal.
Sehe ich tatsächlich auch so. Also die Klausel gibt es tatsächlich, wir hatten da auch recht früh drüber berichtet, ja. Aber sie nicht ganz rund bekommen. Der Kicker ist dann damit rausgegangen mit der Zahl. Ich glaube erstmal, Pal Dardai hat von sich aus gesagt, ey, ich habe wieder Bock, ihr seid in einer Notsituation. Ich will jetzt nicht nur der Notnagel sein, der bis Sommer. Ich will schon oder habe schon die klaren Vorstellungen darüber hinaus auch, hier weiterzumachen. Und ich glaube dann, diese Punkteklausel steht auch für den neuen CEO, Carsten Schmidt, der ja von Sky kommt, der ja so eine neue Leistungskultur da auch ein Stück weit mit reinbringt und der jetzt alles, jeden Stein umdreht und alles auf Effizienz trimmt. Und ich glaube schon, dass das sehr ambitioniert ist. Er muss jetzt, glaube ich, durch die Niederlage gestern, ich glaube, jetzt sind schon 1,6 Punkte im Schnitt noch holen in den letzten Spielen. Aber klar, das ist eine Option, die kann ich mir in Zukunft vielleicht auch bei anderen Trainern oder Vereinen
vorstellen. 1,6 würde Jochen auch gerne holen, glaube ich, pro Spiel.
Würde auch nehmen,
muss man sagen. Ist Paul Dardai für dich der richtige Mann?
Im Moment absolut. Und die Hertha hat natürlich eins richtig gemacht, den bei der U16 erstmal so zu parken, in Anführungszeichen, um den dann wieder zu reaktivieren.
Aber der ist ja immer schon im Verein
und, geblieben. Ne? Ja, natürlich, klar. Also er hat damals gespielt bei Hertha. Keiner identifiziert sich mehr mit Hertha. Er lebt da lange schon in Berlin. Also im Moment der richtige Mann im richtigen Ort. Man hat es auch gestern gesehen mit Arne Friedrich, mit dem ich auch ab und zu in Kontakt bin. Und wir kennen uns ganz gut, wie sie sich dann über nach dem 1:0 gefreut haben. Ja, da ist eine gewisse Emotionalität dabei, ein gewisser Aufwacheffekt. Im Moment wurde leider nicht belohnt, aber ich denke mal, im Moment ist es der richtige Mann und ich drücke die Daumen auch für Arne Friedrich, weil viele Leute ja so sagen, ja, mal gucken, wie es bis zum Sommer läuft. Er ist jetzt erstmal so Direktor Sportchef bis zum Sommer. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen, weil Arne ist ein ganz aufgeräumter, hochintelligenter Mensch, der Berlin lebt und liebt und ich wünsche ihm da ganz viel Erfolg mit der Hertha, wie gesagt, dass er vielleicht im Zusammenspiel mit Dardai dann was bewegen kann.
Aber die Erfahrung fehlt ihm natürlich erstmal in dieser Position.
Total.
Michael Preetz war jetzt wie viele Jahre da? 25 gefühlt?
Ja, insgesamt Mitspieler.
Also insgesamt. Ja, gut, das ist ja schon mal eine Zeit. Ne? Also kennt den Verein ja auch in- und auswendig. Ist es nicht besser, ihm dann noch jemand zur Seite zu stellen? Oder muss er sich selbst freischwimmen? Was meinst du?
Nein, ich glaube, er bringt alle Voraussetzungen, wie gerade eben gesagt, mit, sich da freischwimmen zu können. Es ist ein hochintelligenter Mensch. Er hat alles durchlebt im Fußball. Und gemeinsam mit Paul Dardai, der wie kaum ein anderer für Hertha steht, glaube ich, dass das gut funktionieren kann. Und Paul Dardai hat es, glaube ich, über 4,5 Jahre ganz exzellent hinbekommen. Von daher glaube ich schon, dass das eine gute Lösung ist.
Und was sind denn die größten Baustellen bei der Hertha, Alfred? Oder die größte, vielleicht auch nur eine?
Naja, die Mannschaft zu stabilisieren, dafür dient ja offensichtlich auch der Transfer von Khedira, wenn er über die Bühne geht. Dann auch ein bisschen über die Stadtgrenzen hinaus den Verein, ein bisschen zu positionieren. Hertha hat durch die lange Insellage schon eine sehr interne Wahrnehmung in Berlin. Und Big City Club sollte, auch wenn wir da alle drüber gelacht haben. Und
das ist so wie Vizekosen, finde ich, so ein bisschen. Ne?
Das hängt
einem dann nach.
Nein, aber das ist nicht so? Ein Ziel, das Hertha haben muss. Das ist die Hauptstadt und Hertha BSC hat einen Investor jetzt, der inzwischen schon jetzt weit über 200 mehr reingesteckt hat, als Schalke Schulden hat. Und da
hat aber noch kein Resultat gebracht.
Eben, aber da muss mal was kommen und das sind die großen Baustellen. Also der Big City Club, finde ich, ist eine tolle Marke für den Verein. Und es muss jetzt konzentriert daran gearbeitet werden. Und ich glaube auch, dass Carsten Schmidt deswegen gekommen ist, weil er eben, wie du gesagt hast, eben da, neue Mechanismen einzubauen. Aber er ist auch gekommen, um das Verkrustete mit 25 Jahren Preetz und so weiter aufzulösen, was vielleicht der Präsident Gegenbauer, der 25 Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, vielleicht nicht mehr geschafft hat oder nicht mehr wollte. Dafür ist Carsten Schmidt da und dafür ist er auch der Richtige, gerade weil er von außen kommt und dann Quereinsteiger.
Stefan, gestern 6 Änderungen. Wir schauen mal auf die Aufstellung in Frankfurt. War natürlich verdammt schwerer Gegner, muss man sagen.
Ja, klar.
Und weil der hat ja auch gesagt, das ist eigentlich eine junge Mannschaft, ne? Aber dann hat er erstmal einen Torwartwechsel
gemacht. Genau, und das war eigentlich die größte Personalie, zu sagen, ich möchte da auch Erfahrung wieder ins Tor reinbringen. Und damit hat er ja schon alles gesagt, dass ihm eben diese Erfahrung fehlt. Deswegen ist ja Khedira, wird wahrscheinlich gleich den Vertrag unterschreiben bei Hertha BSC. Und das fehlt Hertha. Also da musst du schon so eine Achse haben, die eine große Erfahrung haben, denn dann wird sich das wieder stabilisieren. Dass es Veränderungen gibt, wenn du einen neuen Trainer hast, ist auch logisch. Ja, du musst wieder die Reize setzen. Das hat er jetzt getan und ich bin mir ziemlich sicher, dass Hertha sich relativ schnell fangen wird.
Also ich finde auch, dass das Hertha eine ganz klare Hierarchie braucht, eine ganz klare Struktur in der Mannschaft, weil wer Hertha BSC im Stadion sieht, die sind athletisch. Das braucht natürlich
eigentlich jede Mannschaft.
Die sind athletisch, die sind spielerisch eigentlich stark, die haben gute Einzelspieler, aber du musst halt dieses Konstrukt zusammenfügen und das ist das Problem der Hertha. Also wer Hertha jetzt die letzten Jahre verfolgt hat, ich kann mich erinnern, ich war im Pokalspiel gegen Dynamo Dresden in Berlin damals, also die Mannschaft lag dann zurück, man hat gedacht, hey, was machen die gegen Dresden, ja, um Gottes Willen. Aber wenn du gesehen hast, die einzelnen Spieler von Hertha, was die drauf haben, ja, und das hat halt Berlin nicht geschafft, der Hertha BSC, diese PS auf die Straße zu bringen. Das wird jetzt die Aufgabe sein von Paul Dardai und natürlich auch im Hintergrund von Arne Friedrich, der natürlich dann noch mehr pushen muss. Und natürlich mit Sami Khedira, der da hoffentlich dieser Anker und auch diese Basis dann ist, eben um diese vielen guten Spieler dann zu führen und zu einem besseren Ergebnis zu bringen.
66. Minute, die Führung also für die Hertha und dann
Ja, Postwenden. Haben die zu viel gejubelt, zu lange gejubelt? Ich weiß gar nicht, der Ausgleich, den schauen wir uns mal an. Patrick, vielleicht kannst du mal deine Analyse dazu geben.
Ja, Patrick, muss noch reden.
Ja, ja, erstmal so. Ja, erstmal üben also so wenig Druck auf die ballführenden genau. Spieler aus, das sieht man. Jetzt kann die Flanke von Kostic geschlagen werden, ganz einfach. Zack, Kopfballtor, Torunariga steht da zu weit weg. Silva macht das natürlich auch grundsätzlich überragend zurzeit bei der Eintracht. Also das ist ein Stürmer natürlich für mehr.
Stefan, ja. Guck mal hier, der Klassiker. Genau, klar. Der Stürmer geht nach vorne.
Auf den Ball.
Ja? Ja, der Abwehrspieler passt einen Augenblick nicht auf.
Der hat halt mega Lauf auch. Also der trifft ja aus wenig permanent. Und Kostic über die Außenbahn, muss ich auch sagen, hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Man weiß, dass Frankfurt viel über außen kommt. Man weiß, dass Frankfurt viel über außen genau vorbereitet. Das sehen wir gleich auch noch bei dem nächsten Tor gleich von Hinteregger. Ja,
ruf ab, kannst okay, du gleich nochmal
mal die Szene raus.
Daran dokumentieren. Erstmal eine Standardsituation hier, Stefan.
Genau. Dann? Na, natürlich bleiben die Innenverteidiger jetzt vorne, weil der Ball noch heiß ist.
Ja.
Und wieder über die andere Seite, über außen. Und ich muss sagen, macht Hinteregger einfach Weltklasse. Das ist eine Maschine. Frankfurt muss ich positiv wirklich sagen, in dieser Saison am Anfang ein bisschen geschwächelt, mittlerweile total stabilisiert.
Sechs Siege jetzt, zwei
Kandidat. Ja. Macht wieder richtig Spaß, dem beim Fußball zuzuschauen. Auch mit Jovic finde ich die Verpflichtung oder die Rückholaktion 100% richtige. Also die machen wieder richtig Spaß.
Sind Dritter übrigens, ne? Also ja. Wolfsburg kann heute noch vorbeiziehen.
Man muss ja auch vergessen. Sagen, dass Freddy Bobic da, der letztens hier war, einen tollen Job da macht.
Ja.
Deswegen frage ich mich auch, was ihn dazu bewegen sollte, zu Hertha zu gehen. Man hört ja, Hertha möchte ihn gerne haben. Also das wäre in der Tat zurzeit ein echter Rückschritt.
Was du schon wieder alles weißt, das ja, ist gut, ja das unfassbar. Ist ja überall. Aber da sind wir wieder bei der Hertha. Lass uns doch mal alle zusammen auf das oder auf die nächsten Aufgaben schauen. Also Hertha 17 Punkte bisher. Das liest sich auch nicht so besonders leicht, Dirk, oder?
Ja, schon fette Gegner, ne? Bayern, Stuttgart gerade, spielt super gut. Wolfsburg hat auch gerade einen Lauf, mega gut. Das heißt, also Hertha, also die werden jetzt nicht in den Abstiegstrudel reingeraten, um keinen Fall, aber so richtig stabilisieren und jetzt die positiven Momente einzufangen, die drei Punkte jedes Mal, glaube ich jetzt nicht in den nächsten Spielen. Also das wird eher ein harter Kampf, das wird eher schwierig und Paul Dardai muss da echt richtig ranklotzen.
Ja, willst du nochmal nach oben gehen so? Was glaubt ihr mit Arne-Friedrich Baldada in dieser Saison?
Ja, grundsätzlich Big City Club, das ist ja das Ziel, das ist der Wunsch. Ich sehe es tatsächlich auch so, auch wenn das alles vielleicht noch ein bisschen verpieft ist mit dem Olympiastadion. Ich mag das generell sehr. Aber klar, die Struktur, die Ausrichtung in der Hauptstadt, in der Weltstadt, sage ich mal, das muss ganz klar sein, dass man diese graue Maus Hertha dann vielleicht auch international noch mal mehr auf die Bühne bekommt. Das ist, glaube ich, möglich.
Ja. Dirk, also eine Sache, die ich noch mit einfällt, ich wollte dich nicht unterbrechen,
um Gottes Willen.
Eine Sache, die mir gerade noch mit einfällt, sorry, ist natürlich auch, dass Hertha BSC in Berlin ja noch Konkurrenz hat. Ja? Also Big City Club ist im Moment gerade Eisern Union. Mhm. Die Köpenicker sind nicht weit weg vom Olympiastadion. Gut, eine halbe Stunde, wenn Stau ist, bisschen länger noch. Aber Union Berlin macht es ja gerade vor, wie es funktionieren kann, auch mit geringen Mitteln. Ja? Wenn eben alle an einem Strang ziehen, wenn eine klare Ausrichtung da ist, wenn tolle Spieler geholt werden. Also was die da gerade in Köpenick abliefern, ist natürlich aller Ehren wert. Ja? Und da, wo die gerade stehen will, der Hertha erstmal hin. Ja? Das heißt, vielleicht kann ja auch Hertha so ein bisschen was abgucken von Köpenick, obwohl die Vereine ja komplett konträr sind. Ja? Also Hertha darf auch eins nichts vergessen, ist nicht die einzige Mannschaft in Berlin. Ja? Ja? Aber dieser Konkurrenzkampf kann natürlich auch förderlich sein für Hertha BSC. Mhm. Ne? Man darf das nicht negativ sehen und immer Konkurrenz, sondern Konkurrenz kann das Geschäft ja auch beleben. Deswegen Hertha wäre gut beraten, sich ein bisschen zu öffnen, klarer noch zu strukturieren, mit Khedira hoffentlich so einen Hallo-Wach-Effekt reinzubringen.
Es ist natürlich enormer Druck drauf. Ja, bei Hertha.
Absolut.
Ja. Eben aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die sie mit Lars Windhorst jetzt haben. Daran werden sie gemessen, daran werden alle gemessen. Und da kann es nur heißen, unser Ziel ist ganz klar der internationale Wettbewerb. Klar. Was anderes kann man nicht akzeptieren bei den Ausgaben, die sie schon getätigt haben und auch in Zukunft tätigen werden.
Aber neben Freddy Bobic war ja jetzt, glaube ich, auch Ralf Rangnick im Gespräch, der letztens auch im Doppelpass war im November. Wir haben uns auch lange unterhalten. Er hat natürlich auch andere Ansprüche. Ja? England, Italien war jetzt im Gespräch und so weiter. Schalke will er sich wahrscheinlich nicht mehr antun. Nichts gegen Schalke, um Gottes Willen. Aber warum soll ein Rangnick auch zu Hertha gehen? Also Hertha fehlen auch so ein bisschen die Argumente, um eben im obersten Regal Leute zu holen wie ein Rangnick. Ja?
Und also, warum soll Bobic zu Hertha gehen?
Ja. Auch genau.
Also das
Umfeld, lass uns die Namen nächste Woche weiter diskutieren. Wir haben nämlich noch was ganz Schönes vom Freitag. Also das muss man mal sagen. Ich sag mal, Stefan und ich wären zusammengebrochen, 80 Meter übers Feld zu sprinten. Ne? Stuttgart gewinnt 2-0 gegen Mainz. Und das war das zweite Tor. Wamangituka
Also ich wäre da hinterhergekommen.
Naja, das ist ganz klar. Da reden wir gleich drüber. Natürlich wie immer nach uns Pur Landstein, Bundesliga Pur Landstein, wie immer ihr Gastgeber. Jochen Schutz hier und Peter Neuro ist auch bei ihm. Also ihr beiden, bitte. So, weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass, 19. Spieltag. Und wir schauen mal auf die Szene der Woche.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und die Szene der Woche, dieses Mal ein wunderschönes Tor, was wir uns anschauen wollen. Man muss ja sagen, beim VfB Stuttgart Chaos hinter den Kulissen, das steht fest. Die Mitgliederversammlung wurde auch verschoben, aber dieser ungefähr 80 Meter Run konnte sich sehen lassen. Mal eben zum Vollsprint angesetzt, alle stehen gelassen und dann das Ding, weil Ball abgeben, nee, war nicht drin. Aber deswegen hat er es selber gemacht. Also schön 80 Meter gesprintet und dann am Ende das Teil noch reingehauen. Das läuft zumindest sportlich gesehen auf dem Platz beim VfB, wenn es schon daneben nicht ganz so rund läuft.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Mit runtergehen?
So, Stefan sagt noch mal ganz schnell, also da muss er dann irgendwo fallen, sage ich mal, vorsichtig. Ne? So. Du, 16 Jahre Stuttgart, VfB. Mhm. Was ist denn da im Moment los? Du kennst beide, ne?
Ich kenne den Präsidenten. Ja, ich kenne beide. Ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, wie gut die Mannschaft spielt. Sven Mislintat hat einen tollen Kader zusammengestellt. Beeindruckend, wie die junge Truppe in der Saison spielt.
Gut, aber das.
Und hinter den Kulissen, ja, das müssen die Herren miteinander ausmachen.
Was hast du denn gehört?
Ja, ich habe nichts gehört. Ich lese nur. Ja, dass es nicht ganz rund läuft, aber ich glaube, da wird man sich schon zusammenraufen und das dann auch wieder hinbekommen.
Jochen, nächste schwere Aufgabe, Mittwoch, DFB-Pokal in Wolfsburg.
Ja, sehr schwer.
Könnt ihr euch Wolfsburg, ja noch international Wolfsburg qualifizieren, wenn ihr den Pokal gewinnt, ne?
Ja, genau. Das ist möglich, es sind nur noch 4 Siege. Ja, schwieriges Spiel. Wolfsburg hat eine gute Truppe, spielen eine sehr gute, sehr stabile Saison, haben, glaube ich, in der Bundesliga ein Spiel verloren.
Also ganz selten auf jeden Fall. Ja.
Ja, das wird eine ganz hohe Hürde, aber die gehen wir an und welche Gesetze der Pokal hat, sage ich jetzt hier besser nicht.
Oh, doch, komm, kannst du mal 3 Euro zum Schluss geben. Also wir hören und sehen dich dann ja wieder auf Sport 1. 17.30 Uhr geht's los mit der Live-Übertragung. Das Spiel dann 18.30 Uhr. Danach gibt's Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour. Zu Gast unter anderem dann Jörg Schmadtke. Das Ganze ab 20.30 Uhr. So, und Transferfenster, du hast da bis morgen 18 Uhr, ne, glaube ich. Hast mir natürlich nicht gesagt, welchen Spieler du noch holen willst. Das werden wir vielleicht noch rauskriegen. Khedira ist auch noch nicht sicher bei der Hertha. Alles weiter dazu, also können Sie verfolgen auf sport1.de. So, damit sind wir am Ende. Jochen, nochmal vielen herzlichen Dank. In der Situation sind wir uns, glaube ich, mal einig. Können wir mal Beifall klatschen, also dazu kommen und quer durch Deutschland zu fahren. Alles, alles Gute.
Danke.
Und du weißt ja, wir werden das sicherlich beobachten, ne? Ist klar. Ne? Ja. So, jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, mit Jochen Stutzki und Peter Noro. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Prost.
Prost.
Und wie immer gesund bleiben. Alles Gute, ne, für euch. Danke.
Wolfreich macht er nicht.
Ich bin nur Feldteams.